Sonntag, erster Advent, Check24, Donnerstag, Sie kennen das schon. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ein wunderbar buntes Programm heute. Zum Beispiel der Tabellenführer. Sie feiern und jubeln weiter. Auf Freiburg kann der BVB nicht stoppen. Wieder mal die beiden Besten, Paco und Marco. Und jetzt am Samstag dann das Derby auf Schalke. Natürlich wollen wir auch sehen, wie die gerade in Form sind. Aufatmen beim deutschen Meister. Alte Stärke auf dem Rasen zumindest bewiesen. Aber diese Jahreshauptversammlung am Freitag, die tat weh und hat zum Nachdenken angeregt. Heute der obligatorische Besuch der Fanclubs, immer in der Vorweihnachtszeit. Wir sind live dabei, wenn der Präsident in Forchheim auftritt. Und auch beim Trainer in Insel, also Niko Kovac, wird uns dann Rede und Antwort stehen. Ganz schlimm die Situation momentan für Hannover 96. Vorletzter, das hieße, ja, Gang in die zweite Liga. Sportlich ganz, ganz viele Baustellen, aber auch außerhalb des Spielfeldes stimmt vieles nicht. Was man tun muss, das kann uns nur einer jetzt beantworten. Hier ist der Manager von Hannover 96. Hier ist Horst Held. Ja, war das so gestern der Tiefpunkt des 0-2 zu Hause gegen Hertha?
Tiefpunkt kann man so sagen. Anhand der vorherigen Spiele, es war sicherlich ein sehr enttäuschendes Spiel, vor allem die Art und Weise, wie wir gespielt haben.
Wir haben natürlich auch den Trainer gefragt, André Breitenreiter. Der hat auch kein glückliches Gesicht gemacht.
Insbesondere in der ersten Halbzeit war eine deutliche Verunsicherung zu spüren. Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, haben in den ersten Aktionen durch Unachtsamkeiten dafür gesorgt, dass wir nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt haben. Am Ende des Tages war es sicherlich ein sehr schwacher Auftritt von uns.
Ist der Trainer ja auch mitverantwortlich, oder?
Ja, da ist jeder in der Verantwortung. Also ich glaube, da kann man keinen rausnehmen.
Mhm. Wie lange darf er noch?
Ich glaube, dass du mich jetzt von Anfang an diese Frage stellst und mich nicht erstmal warm werden lässt, ist, glaube ich, nicht fair.
Ich habe doch zwei Fragen vorher gestellt.
Das reicht aber nicht.
Okay, dann in einer Stunde ungefähr. Erinnere mich bitte dran. Unsere beiden Gäste heute Morgen. Freue mich sehr. Unser Sport1-Mann Martin Quast ist da.
Gute Morgen.
Von der Chefredaktion der Sportbild, Jochen Köhn. Er ist Reporter beim Redaktionsnetzwerk, Dirk Tietenberg. Oder vom Kicker, Carlo Wild. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Und wie Sie es auch schon kennen, an der Stelle gibt es schon eine kleine Erfrischung, damit wir die nächsten 2,5 Stunden gut überstehen, wie immer alles alkoholfrei. Und damit gehe ich wie immer rüber zu Ruth. Guten Morgen, Ruth.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen. So, wir haben den 13. Spieltag und der BVB ist als einziges Team noch immer ungeschlagen, hat 33 Punkte auf dem Konto. Das ist deutlich mehr als in der letzten Meistersaison 2011-12, da waren es nämlich 26 zu diesem Zeitpunkt. Kein Team schießt so viele Tore wie die Dortmunder, also im Moment sind sie das Nonplusultra, aber bleibt das auch bis zum Ende der Saison genauso. Die Bayern sind 9 Punkte weg und unsere Frage der Woche lautet, ist der BVB auf dem Weg zur Meisterschaft noch zu stoppen? Nächste Woche kommt das Derby gegen Schalke vor Weihnachten. Geht es dann auch noch gegen Gladbach? Also, wer kann dem BVB noch Paroli bieten? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379 011 011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting auf sport1.de/mittendrin ist natürlich auch wieder online gestellt. Also gerne mitmachen.
Vielen Dank, Ruth. Ja, die Bayern haben sich scheinbar gefangen, aber der BVB geht unbeeindruckt weiter seinen Weg. Wir haben es gehört, sind immer noch ungeschlagen und haben deutlich mehr Punkte als zum Zeitpunkt der letzten Meistersaison. Der Weg zum Titel führt nur über den BVB.
Siebzigste Minute, die Entscheidung im Spiel gegen Freiburg. Favre und sein immer gleicher Schachzug. Fast schon langweilig und genauso vorhersehbar wie der Arjen-Robben-Move, nur noch erfolgreicher. Denn wenn Alcázar kommt, trifft Alcázar auch. 6. Einwechslung, 9. Joker-Tor. Eine Quote für die Ewigkeit. Teil 2 des scheinbar so simplen Erfolgsrezepts. Reus übernimmt die Verantwortung und trägt sie dann auch. Schließlich Teil 3. Auch wenn er in Sprache und Gestik nicht immer leicht zu verstehen ist, BVB-Trainer Favre macht einfach immer alles richtig. Kollege Kovac hat derweil die Bayern wieder in die Spur bekommen. Der erste Dreier nach 3 Bundesliga-Partien ohne und der sogar in überzeugender Manier. Meine Fresse, nur der zweimalige Torschütze freute sich eher nach innen, weil er früher bei Gegner Bremen gespielt hat. Gnabry und sein erster Doppelpack für die Münchner. Abschluss der erfolgreichsten Woche seit langem. Und jetzt wollen die Bayern noch mal richtig angreifen in der Meisterschaft.
Ich muss auch dazu sagen, also 9 Punkte ist schon ein Brett.
Tabelle lesen können sie offenbar auch. Und beim BVB wirken sie nicht nur ein bisschen irre vor Glück, sondern auch absolut unbeirrbar. Und ihr dreiteiliges, scheinbar so simples Erfolgsrezept macht sie zur Nummer 1. Also, wer soll die Dortmunder noch einholen?
Marcel ist natürlich so ein bisschen auf Bayern und Dortmund gemünzt. 9 Punkte?
Wer soll sie einholen? Sie machen es doch gut. Sie machen es gut, aber sie ist immer noch eine junge Mannschaft in vielen Teilen und die werden ihre Delle kriegen irgendwann. Und das ist die Frage, wie sie damit umgehen. Wenn sie sich mal eine Niederlage einfangen, ob es dann oder ob sie sagen, du, sicher, wenn wir nicht alle Spiele bis zu Ende gewinnen, Favre macht das prima, alles funktioniert, die Neuzugänge machen es gut. Also es gibt wenig Argumente und sag mir jemanden, 9 Punkte, egal wie die Bayern sich jetzt stabilisieren, sind 3 Spiele, die du gegen sie aufholen musst.
Reus darf sich nicht verletzen. Das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis in dieser Saison. Der ist als Kapitän natürlich überragend, ist Chef der Kabine, hat eine klare Hierarchie, gibt es jetzt in Dortmund wieder. Und übernimmt Verantwortung. Man sieht natürlich auch jetzt, wie wichtig der für die Mannschaft ist. Gerade in den vergangenen Jahren war der oft verletzungsanfällig, kam nicht richtig in die Spur. Und jetzt, da er endlich mal verletzungsfrei ist, spielt Borussia Dortmund wirklich überragenden Fußball und haben natürlich tolle Spieler dazu bekommen.
Wer von uns hat Reus das damals zugetraut?
Ich nicht.
Sie hatten große Probleme mit Hierarchien.
Vom Potenzial her schon.
Vom Spielerischen, ja. Aber dass er diese Führungsrolle übernimmt, hätte ich alles verwettert. Ich sagte, das ist so ein ruhiger, stiller, der macht sein Ding, der macht tolle Sachen. Aber wenn man sagt, so jetzt musst du aber mal die Mannschaft führen, sagt er auch, bitte Entschuldigung. So.
Ja, aber das hat unfassbar viel mit einfach seinem Innersten zu tun. Wenn du über Jahre wirklich wie ein geprügelter Hund darum läufst und dich immer verletzt vor entscheidenden Dingen und nie an die großen Töpfe darfst, dann macht das mit deinem Kopf ja unglaublich viel. Das ist so ein sensibler, feiner Kerl. Und jetzt hat er wirklich mal diese wunderbare Phase des Spielers, der Klasse, der überragenden Qualität. Und daraus schöpft er natürlich alles. Und dann wird er automatisch zum Chef.
Absolut. Sich er gestern wieder verletzt hat gleich. Ne? Also er ist ja leicht verletzt rausgegangen. Favre hat schon gesagt, hoffentlich ist nichts Schlimmes. Ob das jetzt wieder ein Anflug ist von, das könnte wieder irgendwie einen Rückfall geben.
Er hat schon fast nur gespielt.
Ja, schon, aber er hatte schon Oberschenkelprobleme, spielt oft.
Und die meisten Minuten bei Dortmund. Aber davon hängt es natürlich auch ab. Wenn der fit ist, dann wird es weiterlaufen. Und wenn er so fit ist, wie er es ist. Und als Mentalitätsmonster war Reus bisher nicht bekannt.
So. Aber er ist es geworden da jetzt. Und das ist ja der...
Spannend wird es, wenn es mal kritisch wird. Also dann sind die Führungskräfte gefragt.
Naja, wir haben aber schon einige Spiele hinter uns. Ne?
Ja, die haben einen guten
Gegen Bayern Sinn. Hat das ja nun auch gezeigt. Also war er schon wirklich auch überragend. Also, und er ist halt wirklich der Chef der Kabine, was ich so aus Dortmund höre. Das heißt, dadurch entsteht dann natürlich auch eine Hierarchie, ja. Wir müssen jetzt nicht nochmal über Schmelzer vergangenes Jahr reden, aber der hatte halt eigene Probleme. Und daher ist es natürlich jetzt ganz anders in Dortmund. Und auch wie der sich gestern wieder wie selbstverständlich den Elber geschnappt hat, reingehauen. Also so.
Wie hilfreich ist der Trainer da?
Ja, der kennt den natürlich jetzt auch. Also Favre und Reus kennen sich natürlich auch aus Gladbach schon. Ja. Und die waren damals schon ein super Duo. Und natürlich ist der Trainer deshalb auch in Dortmund in einer sehr guten Situation, weil er sich wirklich voll auf die Mannschaft konzentrieren kann, auf die Spieler. Der muss nicht irgendwie sich um den Deutschunterricht kümmern. Dafür gibt es Leute in Dortmund. Die haben den Kehl geholt, die haben den Sammer geholt. Vor der Saison.
Nein.
Aber die kümmern sich halt so um diese Kleinigkeiten. Wenn der eine Spieler mal unzufrieden ist, dann redet halt ein Kehl mit dem. Ja, der Favre kann sich voll auf die Mannschaft konzentrieren. Und als Uli Hoeneß zu Saisonbeginn gesagt hat, ja, die Dortmunder, die haben ja so viele Berater, die brauchen ja inzwischen einen Gelenkbus, um die alle mitzukriegen. Bisher hat sich das ausgezahlt, dass die Dortmunder den Sammer
dass sie einen größeren Bus haben jetzt,
ja. Und dass sie den Kehl geholt haben. Und von daher glaube ich, dass sie Dortmunder derzeit sehr viel richtig machen.
Aber ich hätte
es wird immer von 9 Punkten gesprochen. Ich glaube, da ist noch Borussia Mönchengladbach auch dabei, oder? Die werden völlig vergessen. Ich war damals, als die Bayern in Dortmund verloren haben, da gestanden. Es ging nur um Bayern und Dortmund und da war irgendwo noch in der Welle ganz oben Mönchengladbach. Und wenn die, wenn die heute noch kicken, heute Abend gegen Leipzig, wenn die das rüberreißen. Also Gladbach hat keine internationale Belastung, hat einen tollen Kader. Und da muss ich, würde ich mal sagen, aufpassen, die Borussia 2 ist auch noch da.
Aber Carlo, die wissen das, die in Dortmund wissen die das. Nein, nur was ich meinte. Sie sitzen doch auch, wenn Sie bei Verstand sind und sagen, sag mal, wie viel kann noch gut gehen bei uns? Wir saßen doch hier und gesagt, sag mal, na, da bin ich aber mal gespannt, aus der Distanz, wie die Alpha-Tiere geht und das? Watzke und da, wenn das mal gut geht, dann holst du dir irgendwelche Jungen, von denen wir, also ich kannte, die hatte die nicht auf dem Radar, die funktioniert, Hakimi, kommt, funktioniert. Alcacer hat nie gespielt oder wenn ein paar Minuten gespielt, der kommt, funktioniert. Akzeptiert offenbar auch diese Rolle. Funktioniert. Reus ist plötzlich ein Führungsspieler, der in der Kabine das Sagen hat. Favre, ja, mal sehen, wie Favre so wie der gestrickt ist und dann Watzke und so, funktioniert. Also irgendwann musst du dich auch mal fragen, mein lieber Schwan, es klickt alles. Sie machen alles richtig. Es funktionieren allerdings auch Dinge. Frag Horst nachher, manche Dinge kannst du machen, was du willst, und sie funktionieren nicht.
Horst hat 0-0 gespielt gegen BVB. Ja.
Ja. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen.
Ja, siehst du, so sieht's aus. Und?
Es ist tatsächlich so gewesen. Also in der Partie, ich weiß jetzt nicht, ob es eine andere Mannschaft gibt in der Bundesliga, gegen die Dortmund so viele Probleme bekommen hat wie in Hannover. Also das war allerdings auch eine 96-Mannschaft, die damals wirklich gut funktioniert
hat. Ich finde, man darf nicht den Fehler machen, nur in Superlativen da, und das machen die in Dortmund auch nicht, nur in Superlativen zu schwärmen. Ich habe 5 Spiele von Dortmund in dieser Saison gesehen. 3 Siege mit einem Torvorsprung, 2 Unentschieden. Gegen Hoffenheim und, andere habe ich vergessen, gegen Hertha, genau, 2-2. Und die Siege waren gegen Bayern, gegen Mainz 05 und ein drittes noch gegen Augsburg. Das waren ganz knappe Siege und du kannst bei diesen Spielen durchaus 5, 6, 7 Punkte weniger haben. Am Anfang hat noch jeder gedacht, ob das gut geht. Mittlerweile ist es ein Qualitätsmerkmal, dass sie sowas nach Hause bringen. Trotzdem könnten es auch weniger Punkte sein. Und dass die so komplett durch die Saison gehen, das glaube ich.
Ja, aber so kann jeder rechnen. Und entscheidend ist Hoffenheimer Spiel, was du sagst. Das war für die mit Sicherheit ein riesenwichtiges Spiel, weil in Unterzahl kurz vor Schluss 1-1 zu machen. Genau. Und das sind Spiele, die musst du gewinnen. Man sagt immer dann Wechselmannschaft, das sind die sogenannten danach dreckigen Punkte oder Siege. Und das war für sie halt ein wesentlicher Schub, glaube ich. Und diese Tore gegen Augsburg damals, das 4-3, kurz vor Schluss der Freistoß, wo sie dann wirklich die letzten Minuten, wo es ja hin und her ging, das waren für die Meilensteine. Wenn die am Schluss Meister sind, dann werden sie sagen, das waren unsere
Trotzdem meinst du, dass Dortmund grundsätzlich nicht dieses Festival da abzieht, wenn sie eine Mannschaft haben, wie Brücke das zweimal gut gemacht hat zum Beispiel, wie Mainz das auch gut gemacht hat, wie Hoffenheim das sehr gut gemacht hat, wenn die hinten mit einer Dreierkette mit 2 Außenverteidigern noch hinten gegen 5 Leute, da haben die halt nicht mehr dieses Tempo. Dann wird es zum Arbeitssieg. Wenn sie das allerdings durchziehen, dann ist das
aber
schon
richtig. Aber auch so ein kleiner stark. Knick in Anführungsstrichen unter der Woche gegen Brügge, da haben ja jeder gedacht, höchst gewinnen sie locker, können sie am Wochenende wieder kompensieren. Du hast auch Elfmeter geschossen, oder?
Ja.
Schauen wir uns den von Marco Reus mal an.
Ja.
Sagt man dazu Selbstvertrauen? Schieß ihn in die Mitte, deswegen frage ich dich auch.
Acht mal drauf, was der Schwolo macht. Also
Ja, da, als die Reus an ihm vorbeiläuft.
Also Dankeschön. Horst. Genau in die Mitte, vielen Dank.
Ja, er war jetzt nicht unbedingt berauschend gut geschossen, halt, ne? Aber am Ende, wenn er stehen gewesen wäre, hätte er mit der Brust annehmen können. Aber egal, er ist drin und natürlich Marco strotzt von Selbstvertrauen. Das ist, spielt eine herausragende Saison, muss man sagen. Das gönnt ihm auch jeder, glaube ich, nach all den Jahren, wo er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat. Er ist ein super Mensch, ein super Fußballer halt. Und es freut mich für ihn, dass er jetzt da so eine Stabilität hineinbekommen hat. Das hat er echt verdient.
Machen wir Chronistenpflicht. Schauen wir auf die Entstehung nochmal.
Weil da auch ein Spieler beteiligt ist, der bisher natürlich eine überragende Saison bei Borussia Dortmund spielt. Sancho, ne? So eine Übersteiger. Boah.
Der Protest hält sich in Grenzen, Herr Freiburg.
Sagt alles.
Ansonsten alles gut.
Eins hier, da sehen wir es.
Batsch.
Kein Videobeweis, ne, Marcel?
Zum Glück.
Klare Entscheidung.
Zum Glück, genau. Bitte. Nicht.
Boah. So.
Oben und unten. Was möchtest du da beweisen?
Vor allen Dingen braucht er gar nicht hingehen. Ne? Er ist ja abgesichert durch einen eigenen Mitspieler, ne? Muss man noch mal sagen. Sancho, den hattest du nicht auf der Rechnung, hast du zum Beispiel gesagt, oder?
Warum? Woher soll ich den kennen? Und siehe da, funktioniert. Der junge Kerle, die funktionieren. Nochmal, das sind nicht Superlative. Die haben auch so vieles in der Defensive hergegeben, Chancen für Gegner Anfang der Saison. Und wenn du Favre ein bisschen kennst, der steht doch draußen und sagt, das kann nicht wahr sein. Aber was soll ich machen? Ich muss sie laufen lassen. Normal, der sagt, so viel Fehler, das müssen wir ändern. Er sagt, versucht es ja immer hinterher und dann grinst er von da bis da, weil er sagt, wir haben so einen Lauf und wenn du so einen Lauf hast, was sollen sie machen? Sollen sie bremsen?
Nee,
ich glaube auch, dass sie eine Delle noch mal kriegen. Nur wie tief wird die sein und wer nutzt die dann?
Du kannst ja durchrechnen. Ja. Dortmund hat 33 Punkte in 13 Spielen. Das sind 2,53 im Schnitt. Spielen die so weiter, haben sie am Ende 86. Bayern hat jetzt 24, noch 21 Spiele, macht 63 Punkte. Plus 24 macht 87. Bayern wird mit einem Punkt Vorsprung deutscher Meister.
Ich hole mal gleich eine Flipchart. Da kannst du das mal ganz in Ruhe aufschreiben und erklären. Das ging ja so schnell, das war wunderbar. Schauen wir aufs 2-0. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder Ihnen auch zu Hause oder hier auch. Ich habe irgendwann gesagt, Mensch, heute trifft er nicht. Kam in der 70. Minute, war nicht zu sehen und dann kam die 91. Jochen.
Schön aufgelegt. Schön aufgelegt.
Ja, guck mal hier. Schiri lässt aber weiterspielen. Wieder. Bischek macht das dann wunderbar. Ne?
Ja.
Und der steht.
Das ist ein geiles Tor.
Ja, vor allen Dingen, er setzt sich gut ab. Ne? Ja. Habt ihr es gesehen? Er setzt sich nach hinten ab.
Schöner als jeder Fallrückzieher. Weil so wird Fußball gespielt.
Du meinst den ganzen Spielzug?
Also Freiburg ist ja wirklich eine top strukturierte defensive Mannschaft. Aber das ist Weihnachtskarussell, was sie hier fahren. Also das ist ja sensationell. Großartig. Kann man nur gut sehen.
Ich kann mich nicht erinnern, kannst du dich daran erinnern, dass ein Trainer so ein glückliches Händchen hatte?
Ja,
immer ein Joker, also immer einwechselt und trifft
dann. Das ist schon eine besondere Situation, muss man sagen. Und in der Tat, ich glaube, jeder Spieler und er will auch sicherlich mehr, als wie immer nur eingewechselt werden. Aber momentan läuft das. Und ich glaube, dass der Schlüssel momentan ist sicherlich, dass sich jeder seiner Position bewusst ist und auch dem Erfolg unterordnet. Ja, und weil wir natürlich ganz viele Alpha-Tiere, wie wir es eben erwähnt haben, mittlerweile beim BVB sind und jeder arbeitet in dieselbe Richtung. Und ich glaube, natürlich werden sie auch mal vielleicht noch mal eine Delle bekommen. Nächste Woche steht das Derby an. Das ist, da kann vieles in eine Richtung laufen. Das weiß ich zu Genüge. Und von daher wird das schon ein wichtiges Spiel werden, unabhängig vom Punkt oder von der Punktzahl, sondern vom Ergebnis, von der Art und Weise, wie sie auftreten werden. Aber sie haben so viel Qualität, dass selbst irgendwann mal nach einer Niederlage oder vielleicht auch nach nicht zwei guten Spielen sie trotz alledem in der Lage sind, das wieder zu korrigieren. Und das ist das, was die Mannschaft gerade auszeichnet, dass sie gefestigt sind und voller Selbstvertrauen
dasteht. Du brauchst auch die Qualität auf der Bank sozusagen?
Ja, das ist Wahnsinn. Oder also wenn sie dann
weiter will ich das gar nicht nennen, das hört sich immer so despektierlich.
Das ist sicherlich jetzt auch die Kunst von Lucien Favre. Ja. Wir haben in all den Jahren davor immer ein Götze-Thema gehabt, halt, ja, das wird gar nicht mehr thematisiert, weil es...
Er spielt ja immer von Anfang an. Ja,
genau, er spielt und dann spielt er mal wieder nicht, aber es wird gar nicht mehr in der Öffentlichkeit großartig thematisiert und das ist die Kunst vom Trainer, das zu managen und das macht er ganz herausragend. Ja, diesen großen Kader, wo sie am Anfang der Saison gesagt haben, dass er eher zu groß ist, trotz der Dreifachbelastung, sehr, sehr viele Spieler haben, die alle den Anspruch haben, spielen zu wollen, aber all die Probleme, die dann im Kader auftreten, die finden da gerade nicht statt. Und das ist die Kunst, die sie gerade hervorragend hinbekommen.
Also das haben wir schon. Götze angesprochen, Reus, Sancho, Alcacer. Für den Trainer der Freiburger, Christian Streich, ist ein Mann ganz, ganz entscheidend beim BVB.
Witzel.
Wenn du Witzel in der Mannschaft hast, allein ein Spieler, verändert schon alles. Gäbe sie uns den Witzel, dann sieht unser Spiel schon ganz anders. Nur einer, ja, ich meine nur. Also es ist so.
Da gab es ja vor der Saison auch Diskussionen,
Reicht es wirklich für eine Top-Mannschaft? Der hat bisher nie in Top-Ligen gespielt.
Der kommt auch aus China, da denkst du.
Aus China kommt er zurück.
Ja, nicht so dolle.
Richtig. So, gleichwohl waren aber sehr wohl in den vergangenen Jahren auch immer wieder Top-Mannschaften an ihm dran. Er selbst macht keinen Hehl daraus, dass er natürlich nach China gegangen ist wegen des Geldes. Da dachte ich erst, als er zurückkehrte in die zurück nach Europa kam, ob das jetzt der richtige Mann ist für Borussia Dortmund, um die nach oben zu führen. Aber bisher macht er da überragenden Job und ist natürlich auch ein verantwortlicher Spieler dafür, neben Reus sicherlich der Verantwortliche, dass es halt derzeit so gut läuft beim BVB.
Ja, ne? Man sieht das immer nicht so am Bildschirm.
Ja, aber beim Stadion ist glaube ich schon. Also er ist ja noch 143 Ballkontakte und 83%
Zweikampfquote. Das ist halt auch klar, das funktioniert, er wird auch gesucht und er ist der Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Offensive halt, wird gesucht von seinen Mitspielern halt und strahlt halt echt auch eine brutale Präsenz auf dem Platz aus. Also das spürt man regelrecht.
Ich denke, wir werden über einen süddeutschen Verein reden, aber die Dortmunder haben gemerkt, pass auf, wir haben Probleme. Wir haben die und die und die Probleme. Kader, was machen wir? Und dann sind sie in vielem ins Risiko gegangen, aber sie haben gesagt, wir müssen diesen Umbruch machen. Das hast du natürlich etwas einfacher in Dortmund als in München, weil du sagen kannst, pass auf, wir müssen nicht das Triple holen, sondern lass mal gucken, wie wir hier wieder eine neue Struktur reinkriegen, außerhalb und in diese Mannschaft. Delaney, Rute, weil alles hat funktioniert. Das war alles mit Kopf gemacht.
Aber Marcel, um das zu erkennen, nach dem letzten Jahr musst du nicht Fußball studiert haben. In der Abwehr war und im zentralen defensiven Mittelfeld anfangs, haben sie ja sogar mit Sahin gespielt. Ja. Wie stark der defensiv ist, haben wir ja gestern im zweiten Tor gesehen in Bremen. Also ich finde, das war jetzt überfällig, dass sie das tun mussten.
Aber sie haben es sehr rigoros gemacht und sie haben die richtigen Leute geholt. Also
Jürgen Klopp hat vor der Saison, wir hatten ein Interview in Liverpool, hat der Jürgen Klopp, da war noch nicht der erste Spieltag gespielt, hat er gesagt, Borussia Dortmund wird eine überragende Saison spielen. Da hat sich Bayern einen richtigen Brocken mit eingefangen. Mit Akanji, mit Diallo hinten in der Innenverteidigung, das sind zwei richtige Ochsen. Und Witzel und Delaney da vorne drin, hat er nur gesagt, also da muss erstmal Bayern hinterherkommen. Scheinbar hellseherische Fähigkeiten, also das war schon den Umbruch ganz bewusst von Watzke, Zorc und Co. eingeleitet. Bestnoten, muss man wirklich sagen.
Ja, sehe ich genauso. Also wir haben vor allen Dingen die Defensive stabilisiert, die in der Saison davor halt immer wieder zu Problemen geführt haben mit wirklich erstklassigen Leuten. Sie haben so natürlich auch eine exzellente Mischung zwischen Jung und Alt, Führungsspieler, die da hineingewachsen sind, wie Marco Reus, der wirklich eine Persönlichkeit geworden ist. Und dazu noch andere, die anerkannt sind, haben natürlich aber auch viel Geld investiert, das muss man auch sagen.
Ja, die sind nicht 80.
Also du hast vor allem bei dem Marco Reus auch jetzt nicht die Gefahr, dass der im nächsten Jahr eventuell zu irgendeinem anderen Club wechselt. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der seine Karriere bei Borussia Dortmund beenden wird. Der wird eine absolute Legende in Dortmund werden. Der ist total heimatverbunden und der weiß, dass er da super aufgehoben ist. Und ich denke mal, das wird wieder ein Spieler sein, der über viele Jahre bei einem Verein spielen wird und seine Karriere dann dort auch beenden wird.
Ich finde die Thematik deshalb so super spannend, gerade mit Bayern und Dortmund, weil der Umbruch ist ja angekündigt von Bayern. Ich schätze mal, in der Größenordnung 200 Millionen etwa werden die irgendwann mal angreifen. Ob die nicht anfangen, da irgendwie hier die Schwarz-Gelben da wuschig zu machen, wie sie es ja schon oft gemacht haben.
Wir sprechen natürlich gleich drüber.
Das wird ein schönes Thema.
Danke für den Hinweis. Reus, nimm den Faden nochmal auf.
Reus wird nicht.
Nee, Reus nicht. Auch über Hannover 96 natürlich. Schalke 04, wir haben gesagt, das Derby steht vor der Tür. Und unser Stefan Kumberger, unser Mann, ist vor Ort in Forchheim. Stefan? Kannst du uns hören? Ja, ne?
Hallo, viele Grüße in die Runde aus. Ich kann euch wunderbar hören, ja.
Noch stehst du ja da ziemlich einsam. Täuscht das?
Ja, das täuscht insofern, dass die 300 Fans, die Uli Hoeneß hier heute ansehen wollen, im Sportzentrum in Kersbach und die warten sehnsüchtig auf Uli Hoeneß. Der soll gegen 12 Uhr hier eintreffen. Der wird ungefähr 2,5 Stunden vom Tegernsee aus hierher brauchen und wird, die Autobahn ist leer, hier pünktlich ankommen. Und dann wird es die rot-weiße Party, die er sich ja immer so wünscht, bei solchen Fanclub-Besuchen. Denn so eine Kritik wie am Freitag auf der Jahreshauptversammlung, die ist ja nicht zu erwarten.
Stefan, dann bis später.
Wunderbar, dass du schon da bist. Also kann uns ja nichts passieren. Also gleich natürlich dann über die Bayern ausführlich, Schalke und Hannover 96 nach einer kurzen Pause. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. So, die Bayern gewinnen in Bremen 2-1. Kaulo, der Lieblingsgegner so ein bisschen, ne? Die Werderaner, 16 letzten Bundesligaspiele haben die Bayern alle gewonnen.
Wahnsinn.
War das schon die Wende?
Es bessert sich, das hat man gestern klar gesehen, weil sie einfach besser Fußball gespielt haben. Also Benfica Lissabon, das Spiel hätte ich nie überbewertet, weil das war, ohne dass ich die jetzt beleidigen will, zweite oder dritte Kategorie in Europa, so wie die sich präsentiert haben. Also von dem Spiel würde ich nichts ableiten, war ein dankbarer Aufbaugegner, guter Sparringspartner. Aber Bremen war zwar gestern auch nicht so stark, aber da haben sie es schon gut gemacht und ich finde, 2-1 ist eigentlich eher schmeichelhaft für Werder, weil da waren schon 3-4 Dinge noch dabei, wo man auch Lewandowski drüber schießt, Süle vorbeiköpft. Also waren schon einige gute Dinge. Es ist ein Trend zu sehen, der positiv ist für den FC Bayern. Eindeutig.
Was haben Sie gestern besser gemacht?
Na, Sie haben einen Gegner, dem Sie überlegen sind, ernst genommen und seriös Fußball gespielt. Ich fand das 5-1 eher gefährlich für Kovac. Weil es war für mich das Zeichen, die Mannschaft sucht sich ihre Gegner aus. Also jetzt spielen wir mal ein bisschen Champions League, jetzt spielen wir Benfica, hauen wir denen mal, wenn die was anbieten, hauen wir denen 5 Dinger rein und dann gucken wir mal, wie es gegen diese Düsseldorfs und Bremen, so dieses bisschen unter unserer Würde. Das gestern habe ich auch genauso empfunden. Da fährst du hin, du bist besser von allen Möglichkeiten und das musst du aber erstmal auf den Platz kriegen. Und das haben sie gestern von A bis Z, fand ich,
Ich glaube nicht, dass die so selbstsicher waren zuletzt, dass sie gesagt haben, na die machen wir mit links. Natürlich unterbewusst wahrscheinlich. Aber das Selbstbewusstsein dieser Mannschaft ist doch ziemlich angekratzt gewesen.
Durch die Ergebnisse, ja klar. Das ergibt ja das eine das andere. Erstmal haben wir denen allen eingesungen, ihr werdet mit dieses Jahr nach Dortmund, die im Umbruch, machen wir mal 10, 15 Punkte.
Ja, außer Klopp natürlich.
So,
ja.
Klopp weiß alles besser, deswegen will ich nie widersprechen. So. Also, so sind die in die Saison rein. Neuer Trainer, junger Trainer. Und dann kam eins zum anderen. Aber das muss doch trotzdem bei allem Respekt dann auch für Fortuna Düsseldorf reichen, dass du dir nicht zu Hause 3 Stück einfängst. Da war dann weder Selbstbewusstsein oder zu viel Selbstbewusstsein an mancher Stelle immer noch.
Ich finde, also, die Kernbotschaft, die du gerade hattest, das waren die beiden Worte ernst genommen. Und ich finde, das ist auch kein Ergebnis, was haben die gestern besser gemacht, sondern was haben die in dieser Woche besser gemacht, was hat sich da verändert. Und ich finde, das ist bei den Bayern ein ganz klares Zeichen. Carlo, du bist jeden Tag da, du kriegst das alles hauteng.
Hast du eine Wohnung auf dem Gelände? Nein, oder?
Nicht das, aber das hier, das ist ein Paradebeispiel, finde ich, dass ein kurzer Dienstweg zu Erfolg führt. Kurzer Dienstweg heißt bessere Kommunikation, alle miteinander gesprochen, taktische Veränderungen auf dem Platz, die Mannschaft mit reingenommen, sofort spielerische Veränderungen und solidarische Bekundungen und plötzlich hast du eine völlig andere Wahrnehmung. Das war ja vor Benfica schon so. Das ist ein Gesamtprodukt. Ich finde nicht, das kann man gestern in dem Bremer Spiel allein festmachen.
Schauen wir mal auf die Führung. 1-0. Wunderbar rausgespielt, ne? Muss man sagen. Der Ball, Jochen, von Kimmich hier, ne?
Wir haben Doppel-6 gespielt gestern, genau. Was natürlich erstmal für Sicherheit sorgt. Kimmich und Goretzka und auch Bayern braucht das halt jetzt in dieser Situation erstmal Sicherheit und dann wieder das bewährte Spiel aufziehen, um das bewährte Spiel dann wieder aufziehen zu können. Und das war echt.
Ich bin sehr gut gemacht.
Auch mit Gnabry haben sie echt einen super Spieler geholt vor der Saison, also zurückgeholt und.
Vielleicht war das so schwarz genau wie jetzt, der richtige taktische Schachzug. Ja.
Ist übrigens witzig, vor 2 Jahren haben die Bayern Anfang Dezember in Mainz, damals im ersten Ancelotti-Jahr, auch von 4-3-3 auf 4-2-3, auch auf Anregung aus Spielerkreisen und aus der Mannschaft umgestellt. Ja. Genau, vor 2 Jahren.
Komplett richtig, was da auch gerade schon angesprochen wurde. Mit der Doppel-6, Kimmich, Goretzka, genau das hat der Trainer Niko Kovac nämlich auch rausgestellt. Das hat ihm richtig gut gefallen, die beiden.
Ja, wir haben das schon in Dortmund gehabt, nur erste Halbzeit war es in Dortmund gut, zweite Halbzeit haben wir es weniger gut gemacht, nur jetzt, dass Leon und auch Jostas im Moment bespielen, läuft es gut. Wir haben die Möglichkeit, unsere Außenverteidiger noch mehr zu bringen, weil die Restverteidigung einfach gesichert ist. Und man sieht schon, dass wir dadurch auch eine viel bessere Präsenz gerade gegen den Ball haben, wenn wir dann auch den Ball verlieren.
Aber die Verteidigung ist ein Thema, denn die Bayern halten hinten nicht mehr die Null. In den letzten 9 Spielen gab es mindestens ein Gegentor und da sahen 2 Kandidaten gar nicht gut aus. Boateng und Neuer, das war natürlich auch ein Thema im Netz. Da heißt es, Neuer würde nicht mal haltbare Milch halten. Und das ist ziemlich hart, finde ich auch. Und ein anderer Kandidat sagt hier, vielleicht sollte man Boateng mal ins Social Media Team von Bayern transferieren und jemand aus dem Social Media Team dafür in die Startelf, weil er eben so viel auf anderen Kanälen tätig ist und hier heißt es was von Prioritäten setzen. Also wir werden natürlich gleich den Gegentreffer noch angucken. Da wird von Slapstick gesprochen und die Frage natürlich an die Runde, wer da jetzt wirklich Schuld hat an dieser Szene.
Ja. Slapstick haben wir letzte Woche auch schon mal irgendwann gehört. Also Ausgleich durch Osako für Werder Bremen. Flanke von Max Kruse. Dirk, was würdest du sagen?
Also gleich kommt ja der japanische Riese, ne? Der steigt dann hoch gegen die 3 Köpfe größer. So. Ja, wunderbar. Lassen ihn schön Platz. Also da sind alle 3 in der Verlosung.
Ja, ja, auch Süle auch.
Ja, ja, Süle, genau. Also es ist, ich komme ja aus Düsseldorf, ich kenne mich mit der Fortuna ein bisschen aus, habe das Spiel, hat das 3-3 natürlich auch gesehen. Also das sind schon Wiederholungstäter da hinten drin.
Horst?
Naja, steht zwischen 2 Verteidigern, ne?
Warum zieht der Boateng eigentlich den Kopf ein?
Weiß kein Mensch.
Er hat Angst vor.
Nein, kann ja sein. Moment. Ja, das ist eine ernsthafte Frage, Thomas.
Es kann ja sein, dass Manuel Neuer was gerufen hat.
Genau.
Oder so. Das können wir leider nicht, oder?
Horst, könnte man sich vorstellen. Dass er ihn im Augenwinkel gesehen hat und dann gesagt, dann ziehe ich lieber meinen Kopf ein. Mhm. Also wir vermuten das wieder nur,
aber Niko Kovac hat eine ganz klare Meinung zu diesem Gegentor.
Na klar, darf die Flanke nicht kommen, die muss verhindert werden, aber wir haben uns die Situation angeschaut und die Situation sieht folgendermaßen aus. Also Osako ist dort im Sichtfeld von Niklas, ja, und dann gibt es in der Box kein Übergeben mehr. Da muss ich dranbleiben und der Jerome bzw. auch der Manuel können dann in dem Fall nichts. Wenn Niklas dort dranbleibt, haut er mit seiner Wucht, mit seiner Länge dort alles weg. Das hat er leider nicht getan. Das passiert. Das war ein Fehler und mehr Fehler habe ich meiner Mannschaft in 90 Minuten nicht gesehen.
Das ist aber jetzt ein ganz neuer Kovac. Das ist wirklich bemerkenswert, was der da sagt, weil das hat er bisher nie getan. Der hat immer die Jungs getätschelt und jetzt hat er mal einen genannt. Ja, weil er immer gesagt hat, ich brauche die, wenn ich rotiere, nächstes Mal, übernächstes Mal wieder. Weil der hätte viele Spieler schon so benennen können. Haben wir ja die ganze Serie gesehen, was da die letzten Wochen abgelaufen ist an Gegentoren. Aber das ist eine neue Dimension und ich finde, dass das für ihn sehr wichtig ist, weil er damit auch eine gewisse Autorität irgendwann erlangen wird. Weil da war er bisher eh viel zu brav, der hat sich überhaupt nicht positioniert. Und so kriegt er das hin, glaube ich. Und damit stärkt er natürlich auch, weil wir können ja sicher darüber streiten, ob Neuer nicht doch viel mehr schuld ist als Süle und auch Boateng. Damit stärkt er natürlich 2 ehemalige oder eigentliche Führungsspieler. Also das ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Satz von ihm.
Aber es hängt ja möglicherweise. Aber es hängt ja möglicherweise auch damit zusammen, dass die Bosse den Spielern gesagt haben, wir ziehen das mit Kovac hier durch. Und der wird jetzt erstmal unser Trainer bleiben. Also, dass auch die Spieler, bei denen ich nicht immer den Eindruck hatte, dass sie den Kovac unterstützen, sondern ganz im Gegenteil, dass ihm teilweise hat er Regeln aufgestellt, sie haben sie gebrochen. Da gibt es so viele Beispiele. Auch Boateng, ja, nach diesem 2-3 in Dortmund fährt er 2 Tage später. Mag sein, dass es in seiner Freizeit war, alles richtig. Aber trotzdem wäre ich dann nicht 2 Tage später nach Berlin geflogen, um in so einer Bude da dieses Heftchen dann vorzustellen. Also, das sind alles so Sachen, die nicht dafür gesprochen haben, dass sie den Trainer sehr gestützt haben, dass sie ihn unterstützt haben, der ja natürlich Schwierigkeiten hat. Wenn du von Frankfurt nach München kommst, du stehst vor vielen Weltmeistern, dann brauchst du Unterstützung. Und die habe ich bei den Spielern am Anfang vermisst. Und ich denke, dass die Bosse denen jetzt gesagt haben, den Spielern, Freunde, wir ziehen das hier mit dem Trainer durch, soweit es möglich ist. Und deshalb nehmt euch jetzt ein Beispiel daran, dass ihr einfach besser zusammenarbeiten müsst und dass ihr einfach mehr macht. Und ich denke mal, das war schon eine Ansage auch von den Bossen, dass die dazu geführt hat, dass die Spieler und der Trainer möglicherweise jetzt wieder etwas näher zusammengerückt sind und auch damit natürlich wieder mehr Leistung zeigen können.
Horst, am liebsten hätte ich dich natürlich jetzt gefragt, was du in deiner Freizeit früher als Spieler gemacht hast. Aber
nur an Fußball gedacht.
Ja, habe ich mir... muss man manchmal sowas
so etwas machen in der Öffentlichkeit? Auch vielleicht den einen oder anderen Spieler zu kritisieren?
Wiederhol das bitte nochmal. Was muss ich machen?
Spieler zu kritisieren.
Echt, das gehört dazu. Also ich denke, Fußball ist halt öffentlich und das wird wie heute auch immer thematisiert werden. Und natürlich gehört es auch zum Repertoire dazu, im richtigen Moment dann halt auch mal Spiele öffentlich zu kritisieren. Ich sehe es genauso, wie Carlos beschrieben hat. Halt, der hat den Fokus jetzt auf Nigasüle gelegt, halt, um sicherlich Manuel, der in der Kritik stand, und Boateng, der in der Kritik stand, da rauszunehmen, um sie dann halt auch zu stärken. Aber natürlich braucht oder gehört das zum Repertoire von einem Trainer, dass er auch mal öffentlich Kritik äußert, namentlich benennt. Das gehört einfach dazu.
Dazu gehört aber auch, dass der Trainer eine Rückendeckung spürt. Ne? Also der kann das jetzt nicht machen. Sagen wir mal, vor 2 Wochen oder kurz nach dem Düsseldorf-Spiel hätte er das vielleicht nicht gemacht, weil er vielleicht etwas unsicher war, was seine eigene Position angeht. Es muss aber was passiert sein. Vielleicht haben die Verantwortlichen mit den Spielern gesprochen und haben gesagt, pass auf, ihr könnt hier spielen, wie ihr wollt. Der Kovac bleibt bei uns. Und Kovac die entsprechende Rückendeckung spürt. Dann kannst du sowas machen.
Ob es das war oder nicht, das besprechen wir ja nachher nochmal ganz in Ruhe. Wir sind ja auch bei den Fanclubs in Insel und Forchheim live dabei. Jetzt kümmern wir uns gleich nach einem Spot erstmal um Horst Held und Hannover 96. So, da sind wir wieder. Wie versprochen geht's weiter mit Hannover 96. Steckt massiv in der Krise. Platz 17, magere 9 Punkte. Die schlechteste Bilanz seit 47 Jahren. Vorne, hinten, in der Mitte. Überall scheint es Probleme zu geben. Keine einfache Aufgabe für unseren Gast, für Horst Held. Aber glücklicherweise kennt er sich ja mit Krisenmanagement sehr gut aus. So schaut's aus.
Horst Held ist seit über einem Vierteljahrhundert im Profigeschäft. Ein alter Hase, der kein Problem mit Druck hat. Aber gar keins.
Druck habe ich eigentlich morgens, wenn ich aufwache. Dann habe ich am meisten Druck, auf Toilette gehen zu müssen.
Diese Gelassenheit braucht er auch, denn er arbeitet für Hannover 96, Traditionsklub, zweifacher deutscher Meister und amtierender, unangefochtener Streitmeister des deutschen Profifußballs. So schaut's aus. In Hannover gibt es so viele Baustellen, dass man gar nicht auf Anhieb sagen kann, welche die größte ist. Kurz zusammengefasst, 96 liegt im Clinch mit der DFL. Es drohen angeblich Punktverluste und Zwangsabstieg. 96 liegt außerdem im Clinch mit den eigenen Fans. Letzte Saison Stimmungsboykott, dieses Jahr erneut Dauerstreit mit dem Präsidenten. Und ach ja, 96 liegt im Clinch mit der Bundesliga-Tabelle. Akute Abstiegsgefahr und sportliche Stagnation. Und wer muss alle Baustellen bearbeiten? Richtig, der Mann, der kein Problem mit Druck hat. So schaut's aus. Horst Held war als Spieler ein kluger Techniker und Stratege. Als Manager später immer dort aktiv, wo Unruhe traditionell zu Hause ist. In Stuttgart und auf Schalke. Der Mann kennt also Stahlbäder sehr genau. Vielleicht dachte er sich, ich gehe mal zu 96, da ist es bestimmt ein bisschen ruhiger. Doch inzwischen weiß er, gegen Hannover 96 ist sogar Schalke ein Ponyhof. So schaut's aus. Verständlich, dass einen in Hannover hin und wieder ein bisschen Fernweh beschleicht. Und so dachte Horst Held immer mal wieder über eine kleine Luftveränderung nach, trotz laufenden Vertrags. Martin Kind wollte allerdings ohne Held nicht weiterleben und so musste er in Hannover bleiben und verlängerte sogar bis 2021. Er soll seit Monaten zum Geschäftsführer befördert werden, es kommt aber irgendwie nicht dazu. Warum eigentlich? Und da sind ja noch die vielen Baustellen. 96 braucht eine Mischung aus Mutter Teresa und Arnold Schwarzenegger, um seine Probleme zu lösen. Oder eben den druckbefreiten Stahlbader Horst Held. So schaut's aus.
Ich finde ja schön, dass du wenigstens versuchst, ein bisschen zu schmunzeln.
Ja. Das letzte Bild hat mir super gefallen. Seit über 12 Jahren mache ich das jetzt und ihr macht ein Bild, wo ich die Zigarette von meinem Assistenten in der Hand habe. Das war nicht nett.
Du hast für ihn auch geraucht, ne? Das,
ja. Klar. Wie viel Spaß macht es denn noch in Hannover?
Bitte?
Wie viel Spaß macht es denn im Moment?
Die Aufgabe ist natürlich eine große Herausforderung. Hm. Und natürlich macht das Spaß, immer bei einem Traditionsverein zu arbeiten. Das ist Hannover 96. Und auch wenn es natürlich momentan alles andere als einfach ist, kann ich sagen, dass ich meiner Arbeit voller Enthusiasmus nachgehe und versuche, das bestmöglich für 96 zu machen. Das ist die Verantwortung. Und natürlich hat das auch was mit Spaß zu tun. wenn ich keinen Spaß mehr daran habe, dann glaube ich, ist es sinnvoller, es nicht zu machen. Aber das kann ich bei Weitem nicht so sagen.
Mhm. Aber du wolltest ja schon zweimal weg. Also waren da zumindest zweimal schon Augenblicke, in denen du keinen Spaß mehr hattest? Oder?
Ich weiß, dass ich das schon auch öfters damit konfrontiert wurde und auch das schon mehrmals beantwortet habe. Das eine Mal war es nicht der Fall, das andere Mal war es der Fall. Also deswegen kann man nicht, ich würde mir einfach wünschen, dass man auch mal damit aufhört, immer in Verbindung zu sagen, dass ich zweimal weg wollte. Das ist einfach nicht der Fall. Habe ich schon zigfach gesagt. So wie ich es eben gesagt habe, so war es. Einmal wollte ich nicht weg, einmal wollte ich weg. Das habe ich auch mit meinem Präsidenten besprochen und auch ausgeräumt. Und das ist für uns auch kein Thema mehr. Und ich denke, das sollte man doch irgendwann mal bei allen Themen dann.
Dann ist auch gut jetzt, ne? Genau, ja. Hast du es nochmal klargestellt. Was war denn gestern in der ersten Halbzeit los?
Ja, nicht viel.
Besonders in der ersten, ne?
Besonders in der ersten Halbzeit. Nicht viel war da los. Und genau das ist das, was uns überhaupt nicht gefallen hat, nämlich die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir sind in einer wirklich schwierigen Situation und da muss man vorangehen und muss man agieren und nicht reagieren. Und wir waren von Beginn an des Spiels eigentlich sehr verunsichert und die Mannschaft wirkte sehr verunsichert.
Wie kommt das denn?
Ich glaube, dass das ein Prozess ist.
Durch die ganzen
Ergebnisse. So haben wir sicherlich am Anfang. Ich glaube, dass das jeder, der mal in so einer Situation gewesen ist, in so einer Krise, der kann das nachvollziehen, der weiß es selber. Du hast mit Bayern wahrscheinlich nicht solche Krisen erlebt. In dem Tabellenkeller hast du dich nicht aufgehalten. Aber das kommt halt bei Mannschaften vor, die unten drin stecken und die dann Ergebnisse immer wieder verkraften müssen. Situationen, die dann einen persönlich verunsichert und das überträgt sich dann auf den Nachbarn, auf den mitspielenden Spieler halt, und das war einfach zu spüren. Allerdings auch in der Form zum ersten Mal. Das war die ganze Zeit lang nicht, hatten wir nicht das Gefühl, sondern die Mannschaft hat sich immer versucht zu wehren, war auch immer agierend tätig halt. Wir haben vor zwei Wochen das Heimspiel gewonnen gegen Wolfsburg. Da haben wir auch sicherlich mit der
wahnsinnigen Unterstützung. Aber das muss einem ja ein bisschen Angst machen, wenn du gerade sagst, die Mannschaft hat sich nicht gewehrt, ne?
Nein, es geht nicht darum, dass sie sich nicht, dass sie nicht will, sich zu wehren halt, sondern dass sie halt gestern, allerdings wie gesagt auch zum ersten Mal in der Bandbreite halt von Beginn an halt einfach verunsichert gewirkt hat, kein Selbstvertrauen an den Tag gelegt hat ich will nicht sagen, sich ergeben hat, das hat sie nicht. Sie hat in der zweiten Halbzeit besser agiert wie in der ersten Halbzeit. Aber die Art und Weise, das muss sich einfach verändern. Das war bisher noch nicht in der Deutlichkeit der Fall. Aber gestern war es so, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und da brauchen wir schleunigst Antworten, wie wir das wieder abstellen. Weil ansonsten wird es sicherlich schwer für uns.
Du stellst jetzt natürlich andere Fragen bei dem Auftritt, wenn du mir den Auftritt beschreibst. Es gibt andere Clubs, die erzählen dir immer was von, wir haben eine Ergebniskrise, wir belohnen uns nicht und das ist gut geschenkt. Wenn du eine Ergebniskrise nur hast und sagst, pass auf, es läuft doch, wir spielen uns die Chance, ganze Sprüche kenne ich. Ja. Aber wenn du mir jetzt sagst, das, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das ist die Art, wie wir da Fußball spielen, da wird der Fragenkatalog dann größer und auch die Zahl der Personen, die angefragt werden. Also auch der Trainer. Natürlich musst du ihn fragen. Sag mal, sag mir, wie wir das ändern können.
Ja, natürlich. Und genau das ist der Prozess, der ist sowieso die ganze Zeit schon. Also das ist ja eine Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass das vom ersten Tag an gewesen ist. Ich glaube, Herr Tiedenberg kann das ganz gut beschreiben, oder weil er ja auch uns intensiv begleitet hat. Wir haben in den ersten Spielen sind wir anders aufgetreten wie gestern. Ja? Ja. Und das wirft natürlich andere Fragen auf. Das ist ja auch klar, weil die Situation neu ist. Und die gilt es in den Griff zu bekommen, zu hinterfragen, zu überprüfen, was kann man, damit dieses Beispiel der ersten Halbzeit gestern sich nicht wiederholt, wie kann man da einwirken. Aber am Ende findet das alles im Kopf statt. Ja? Und nicht, weil sie nicht Fußball spielen können, das haben sie schon oftmals bewiesen gegen Gegner, wo sie sich behauptet haben halt, und das müssen wir lösen. Das ist nicht einfach, aber es ist lösbar, das ist klar, und das geht nur vereint, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn jeder die Situation erkannt hat, da ist jeder in der Pflicht, natürlich auch der Trainer, ist doch keine Frage, der macht sich nicht raus und das ist nicht der Anspruch von André Breitenreiter, wir haben ein exzellentes Verhältnis, wir haben, denke ich, und André hat schon ganz viel bewirkt bei 96 und deswegen ist er genauso gefordert wie jeder andere Spieler. Ja,
welche Maßnahmen ergriffen oder welche ihr ergreifen müsst, das besprechen wir gleich. Logischerweise, EM-Auslosung ist heute. komischerweise, ne, um 12 Uhr. Wir sind nur in Lostopf 2, das müssen wir auch noch mal sagen. Und dann reden wir natürlich auch noch mal über Schalke. Vorher haben Sie noch mal die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück.
Erster Advent, Hajo von Hadl und Bent live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Gleich in ein paar Sekunden geht es los in Dublin. EM-Auslosung. Ich habe mir das mal heute Morgen mal durchgelesen, was es da für Kriterien gibt. Das wollt ihr alle nicht wissen und Sie auch nicht. Aber Ruth kann ja trotzdem mal vielleicht ein paar Kleinigkeiten erklären.
Ich will es schon wissen.
Ja,
genau.
Bitte.
Ein bisschen erklären. Also auf alle Fälle will ich darauf hinweisen, dass ich immer so einen Blick drauf werfen werde, was sich da tut in Dublin heute. Also die Auslosung der Quali-Gruppen zur EM 2020. Sie wissen, das ist die EM, die in 12 verschiedenen Städten stattfindet. Und Deutschland ist in Lostopf 2. Das heißt, uns erwarten höchstwahrscheinlich ziemliche Kaliber wie Frankreich, Spanien etc. Also 12 Uhr geht's los und ich gucke drauf und gebe dann die Zwischenmeldung, wenn sich was getan hat. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer Analyse und da geht es um Hannover 96. So, Hannover ist also auf den 17. Platz abgerutscht nach der Niederlage gegen Berlin. Sie haben 9 Punkte auf dem Konto, das ist genauso viel wie der Tabellenletzte Düsseldorf. Und so schlecht war die Bilanz vor 47 Jahren. Martin Kind ist ja ursprünglich davon ausgegangen, dass der Kader höheren Bundesliga-Ansprüchen genüge. Das ist momentan nicht der Fall. Es ist natürlich auch schwierig, wenn die Leute, die fürs Tore schießen, eingeplant sind, nicht treffen, wie zum Beispiel Niklas Füllkrug, bislang erst 2-mal getroffen. Bobby Wood immerhin noch 3-mal, aber beim 0-2 gegen die Hertha, da hat man dann auch nur 43% der Zweikämpfe gewonnen. Es hakt an vielen Stellen, vor allem eben in der Abwehr. Da fehlt dann einer wie Salif Sané, der Abwehr Mann, der so viel weggeräumt hat. Und jetzt hat Hannover eben schon 28 Gegentore gefangen. Und wenn sie mal hinten liegen, dann kommen sie eben auch nicht zurück. Also Comeback-Qualitäten fehlen. Ein paar Reaktionen aus dem Netz. Hier zum Beispiel, die Mannschaft benötigt neben taktischen Anweisungen einen Antreiber. Einen, der den Jungs neues Leben einhaucht. Jemand, der auch psychologisch auf sie einwirkt. Und Dennis meint, das war die Vorstellung eines Absteigers. Das Schlimmste ist, ich sehe nichts, was ein Trainerwechsel verbessern könnte. Die Qualität reicht einfach nicht für die Bundesliga. Also, wie will man da unten rauskommen aus dem Keller? Die Frage an Horst Held.
Wie wollt ihr das anpacken?
Ich glaube, es ist immer wichtig, sich natürlich auch dementsprechend zu überprüfen, alles zu hinterfragen, zu überprüfen und natürlich die erkennbaren Probleme zu versuchen abzustellen. Das geht nur vereint. Das geht nur, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt. Jetzt muss ich langsam mal was in das Phrasen.
Ja, hast du vollkommen recht, ja, ja.
Hier gibt es noch eins. Drei.
Dankeschön.
Ich glaube, das ist in der Situation, in der wir stecken, und die ist, wie gesagt, kompliziert, nicht einfach. Man muss sich der Situation aber auch stellen. Das haben wir gestern vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht gemacht.
Schauen wir mal auf das Gegentor. Komm.
Ja.
Standard-Gegentor. Oh Mann, denke ich auch immer so. Die kann man doch vermeiden, oder? Was läuft schief? Ja, außer, dass der Ball natürlich drin ist.
Gut, der kommt von hinten nach vorne gestoßen. Wir haben sowohl eine Raumaufteilung als auch eine Kombination auf Raumaufteilung und auch... dann Zuordnung.
Aber da stehen drei deiner Jungs, ne? Oder na, zwei? Ja, doch fast drei.
Aber nicht am Pfosten. Das ist auch eine Entscheidung, die du triffst.
Nicht mehr. Aber das machen viele nicht mehr, oder?
Sind.
Das machen viele nicht mehr. Aber am Ende, klar, Standardsituationen kann man und muss man besser verteidigen. Wir kommen insgesamt zu viele Tore. Das ist richtig analysiert worden. Wir wussten schon vor der Saison, dass es schwer wird, Salif Sané zu ersetzen. Da haben wir auch immer darauf hingewiesen. Und wir haben auch nicht umsonst schon vor einigen Wochen, als wir noch nicht Tabellenvorletzter gewesen sind, den Abstiegskampf ausgerufen. Das Wort beinhaltet schon viel. Ja, und das war gestern auch nicht zu spüren auf dem Platz. Und da brauchen wir Lösungen diese Woche, damit wir uns anders präsentieren in Mainz. Da müssen wir alle dran arbeiten.
Wie du schon sagst, gerade die Defensive kann es ja nicht ersparen. Das 0-2 sah auch relativ einfach aus. Also, wie du eben auch schon mal gesagt hast, man hat nicht das Gefühl, so mit dem letzten bis hier, also kommt die Flanke. Ibisevic steht auch ganz frei, kann ihn wunderbar gegen die Laufrichtung köpfen. Du bist sprachlos, merke ich.
Nein, ich bin nicht sprachlos. Es sind einfach zu viele Fehler, zu viele Verantwortung, die da in einer...
Hier, gucken wir mal her, müssen noch mal. Ja. Siehst du?
Müssen wir einfach, wir dürfen natürlich die Flanke nicht zulassen, natürlich die Zuordnung.
Da muss ihn halt mal faulen vielleicht auch zur Not, ne?
Alles machen, nur nicht flanken lassen und vor allen Dingen halt auch in der Box das besser verteidigen halt, also eine Kombination aus, ja. Aber das hilft alles nichts. Wir müssen, wie gesagt, das tun wir auch, das tut André auch, das klar ansprechen und versuchen, Gemeinsames besser zu lösen.
Traut ihr ihm was zu, wenn du das gestern gesehen hast, dass da so ein kompletter Umschwung, dass er den hinkriegen kann mit der Mannschaft? Glaubt die Mannschaft ihm noch? Vertraut sie ihm noch? Vertraut ihr ihm?
Ja, also ich
sag nochmal, damit das ganz klar ist, ich habe immer so ein Problem, wenn man so sagt, wir können doch nicht über den Trainer jetzt reden. Also der wird ja weder erschossen, noch wird er verhaftet, sondern irgendwann ist mal bei einem Club auch die Reise zu Ende. Du hast das Gefühl, der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und das ist doch der Moment dann, wo man handeln muss. Und sonst
ja, natürlich, und das Thema, ist es ja auch nicht wegzudiskutieren. Das ist ja auch normal. Und ich glaube auch, das gehört zur Verantwortung vom Verein dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen halt. Ja, das ist ganz klar. Und in der Situation, wenn man Vorletzter ist, dann kann man keinen Freifahrtschein keinem ausstellen. Mir nicht, den Spielern nicht und auch dem Trainer nicht. Ja? Das ist einfach nicht möglich. Nichtsdestotrotz genießt André eine hohe Wertschätzung und ein großes Vertrauen meinerseits und auch insgesamt vom Club. Der hat den Verein in seiner Verantwortung als Cheftrainer, er hat viel bewegt in den letzten Wochen und Monaten. Wir sind mit ihm aufgestiegen, haben souverän in der letzten Saison die Liga
gehalten. Aber aus Wertschätzung reicht ja dann nicht, wenn die Ergebnisse nicht mehr...
Wertschätzung beinhaltet halt, dass man natürlich halt auch Vertrauen ausspricht und Vertrauen zuspricht, das ist ganz klar. Das beinhaltet aber nicht die Verantwortung in der Position, die man hat. Das gilt nochmal, das gilt natürlich auch für den Trainer. Und wir brauchen in dieser Woche Lösungen. Und da ist jeder gefordert, die Spieler auf dem Platz, die in solchen Situationen es dann einfach besser machen müssen, weil sie es auch besser machen können. Und natürlich brauchen wir Lösungsansätze, die der Trainer vorgeben muss, wie wir am Wochenende anders auftreten.
Hat er die Leute dafür, dass er Lösungen umsetzen kann? Und hat er auch noch so das Händchen oder den Bezug zur Mannschaft, dass er die Spieler, man sagt immer, zur optimalen Leistung treiben kann? Gestern hat er sich hingestellt, fand ich ja ehrenvoll, und hat gesagt, ich habe damit auch die Verantwortung zu tragen für die ganze Geschichte. Wenn ich euren Kapitän gehört habe, 22 Jahre jung, der hat dann mehr oder weniger zusammengefasst gesagt, wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Füllkrug hat gesagt, wir hatten eine miserable Körpersprache in der ersten Halbzeit. Da frage ich mich schon, was ist aus dieser Mannschaft auch vom Kopf, wenn der Kapitän, der ist 22 Jahre jung, kann der das überhaupt stemmen, dass der da vorne weggeht? Das ist für mich schon eine Frage, ob da die Leute überhaupt da sind. Und dann, finde ich, kann man erst über den Trainer sprechen. Wenn ihr sagt, der Trainer, der holt aus der Mannschaft nicht alles raus, dann habt ihr als Lösung wahrscheinlich irgendwann die Ablösung.
Ja, aber es geht ja auch darum, dass der Sané, das hast du ja gerade auch gesagt, dass der, nachdem er zu Schalke gegangen ist, habt ihr immer wieder darauf hingewiesen, hast du gerade gesagt, dass da etwas fehlt. Das heißt, André Breitenreiter und du, ihr habt noch einen Verteidiger kaufen wollen und das wurde nicht genehmigt oder...
Nein, ich würde jetzt...
Kannst du es ruhig deutlicher ausdrücken?
Nein, also das wäre der erste Fehler, aus meiner Sicht jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen und sich zu beschweren über die Rahmenbedingungen, die wir bei Hannover 96 haben halt.
Ja, aber ihr habt gesagt, du hast gerade gesagt, ihr habt immer wieder darauf hingewiesen, also das bedeutet,
genau,
ihr hättet gerne einen neuen
diese Qualität von Spieler für uns in der Situation, in der wir uns befinden, nicht 1:1 zu ersetzen ist. Das haben wir versucht, aber es ist erkennbar, dass uns das nicht gelungen ist. Ja.
Aber ihr habt doch gesagt, die Qualität ist ausreichend, der Trainer und du.
Das hat die Mannschaft auch bewiesen, dass die Qualität ausreichend ist. Und trotz alledem, aus vielerlei Gründen, am Ende ist es immer nicht ein einzelner Fehler oder ein einzelnes Produkt, sondern es ist, hängt vieles miteinander zusammen. Ja. Es geht nicht darum, sich zu rechtfertigen, sondern es geht darum, aufzuzeigen, um zu versuchen, es in der Zukunft dann anders oder besser zu machen.
Auch in den Szenen sieht man ja auch ganz genau, das ist an jeder Stelle bei den Gegentoren, die gestern gefallen sind, mal abgesehen von der allgemeinen Spielweise, fehlen halt die 1,96 von Salif Sané, der da immer hochgestiegen ist, die Kopfbälle rausgeschlagen hat. Und natürlich weiß ich auch, und das wissen Sie ja auch, es gab Verteidiger, die im Gespräch waren, die wurden dann nicht als stark genug empfunden, wie auch immer. Und am Ende hat man statt eines Verteidigers einen offensiven Mittelfeldspieler gekauft. Tatsächlich ist das Versäumnis liegt ja, man kann ja jetzt sagen, was muss man jetzt verändern fürs nächste Spiel? Aber André Breitenreiter kann ja jetzt auch keinen Spieler länger machen. Also das geht jetzt nicht.
Aber der Verteidiger darf beim ersten Kopfballtor schon einen Schritt nach vorne gehen, ob er jetzt groß oder klein
ist. Ja, der darf ihn stören. Der darf ihn natürlich stören. Man hat sich ja in der Vergangenheit natürlich auch immer auf Sané verlassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, mit 28 Gegentoren reicht das in der Defensive? Hat man da was versäumt? Für die Kaderplanung ist natürlich auch Horst Held mitverantwortlich, mit André Breitenreiter zusammen und Martin Kind, der die Verantwortung für das Finanzielle dann hat. Und eben wurde auch davon gesprochen, man muss an einem Strang ziehen. Bei einer 196 zieht halt, wird halt nicht an einem Strang gezogen. Das ist auch das, was der Trainer sagt, also, oder was der Trainer natürlich auch spürt. Er weiß auch nicht, wie es weitergeht mit ihm.
Ne? Was hast du das Potenzial? An welchem Strang wird denn nicht gemeinsam gezogen?
Ich würde sagen an allen. Also das geht ja, wir haben ja eben die Baustellen gehört. Ne? Da haben wir die Fans, da haben wir dann die DFL, die Ärger macht. Mit Sicherheit haben der eine Versuch, den Verein zu wechseln, vielleicht der andere halb, wie auch immer. Hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass das Vertrauen zwischen Martin Kind und Horst Held größer geworden ist. Also ob das jetzt mittlerweile...
Wo wollen Sie das wissen?
Also das stelle ich mir jedenfalls so vor. Also,
ja genau, das ist eine super Vorstellung. Ich habe Ihnen eben gesagt, dass das mit dem Präsidenten mit mir besprochen und ausgeräumt ist. Ich fände es schön, wenn Sie das dann auch wahrnehmen, was ich Ihnen sage.
Das nehme ich schon wahr. Nur am Ende muss man halt sehen, wer trifft jetzt die Entscheidung. Ne? Also wie es jetzt weitergeht auch. Ne? Also Sie sind ja mit Martin Kind in Gesprächen, haben wir auch drüber gesprochen. Die Frage ist, warum hat man sich im vergangenen Sommer nicht auf diesen Verteidiger einigen können? Und man kann ja jetzt sagen, okay, wir haben gesagt, wir können ihn nicht 1:1 ersetzen, aber man hätte doch mit Nachdruck sagen können, so, wir brauchen den aber, koste es, was es wolle. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Das hat vor einem Jahr, ich kann mich erinnern, im Sommer, da hat man Ilas Bibu verpflichtet, eine gute Verpflichtung. Das hat auch viel Kraft gekostet, Martin Kind zu erklären, warum wir den jetzt brauchen. Das hat funktioniert, in diesem Sommer nicht, warum nicht?
Am Ende sind natürlich die Rahmenbedingungen vielleicht nicht immer so wie bei anderen Vereinen wie bei Borussia Dortmund, wo man sagt, okay, wir investieren jetzt mal richtig viel Geld, weil wir das haben. Ich glaube, dass wir in den Möglichkeiten, in denen wir uns befinden, wo wir darauf hingewiesen haben, was wir denken, was nötig ist. Aber am Ende sind es Rahmenbedingungen, die vorgegeben werden und daran haben wir uns zu orientieren. Und es geht auch nicht darum, sich deswegen zu beschweren. Ja, wir haben 17 Millionen eingenommen und haben 17 Millionen ausgegeben. Halt, ja. Und in diesem Rahmen haben wir uns bewegt. Letzte Woche haben wir gegen Gladbach gespielt. Der Player hat 23 Millionen gekostet. Ein Spieler von Gladbach hat so viel gekostet, wie wir insgesamt ausgegeben haben. Aber ich glaube, bis zum heutigen Tag hat sowohl André Breitenreiter als auch ich uns nie darüber beschwert, weil das die Rahmenbedingungen sind. Beinhaltet aber auch, dass es eventuell halt auch mal zu Problemen führen können. Und dass man Entscheidungen trifft oder Transfers tätigt, die sich dann herausstellen, dass sie nicht so fruchten, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist natürlich auch ein Thema. Ja, wir haben berechtigterweise, wie Sie es richtig sagen, viele Probleme, ja, viele Baustellen. Die gilt es natürlich nach und nach zu schließen. Auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz, beim Spieler und auch um uns herum. Aber es funktioniert nicht, wenn wir keine Einheit bilden. Ja, und da müssen wir schleunigst hinkommen. Das ist in der Tat so. Wir haben ganz viele Aufgeregtheiten, von denen müssen wir uns lösen. Das lasse ich aber auch nicht zu, dass was Alibis sind, dass die Mannschaft diese Themen, die um uns herum sind, zum Anlass nehmen und sagen, deswegen können wir keinen Fußball spielen. Und eins ist auch Fakt.
Welche Baustelle stört denn am meisten, Horst? Nicht außer der sportlichen.
Sind
einfach zu viele, sagst du?
Nein, ich glaube, wir sind da Profis und ich erwarte von mir selber, vom Trainerteam und von den Spielern, dass sie das ausblenden. Das sind Profis und deswegen müssen sie in der Lage sein, das auszublenden. Mhm. Und das können sie auch, wenn sie auf dem Trainingsplatz stehen und wenn sie am Spieltag sind, dass sie die Themen, die uns begleiten, um uns herum sind, einfach wegblenden. Und das ist auch möglich. Und deswegen führen wir die gar nicht auf als Thematik, dass wir deswegen nicht erfolgreich sind. Das ist nicht
gut. Aber jetzt gibt es natürlich diese Zwangsabstiegsangst oder Nummer da mit der DFL, dieses Theater. Das ist natürlich eine Geschichte, wenn auch schon gesagt, jeder Spieler in der Kreisliga, Bezirksliga und auch in der Bundesliga kriegt natürlich erstmal einen Schock, wenn er hört, oh Gott, wofür haben wir denn die 9 Punkte jetzt überhaupt geholt, wenn wir die eventuell am Ende wieder abgezogen bekommen. Die Frage ist natürlich, kommt das so? Das ist ein Szenario, das es jetzt gibt. Ob das so kommt, ist nochmal die nächste Frage. Ich glaube das nicht, aber nichtsdestotrotz beschäftigt das
natürlich eine Mannschaft. Du musst kurz mal erwähnen, wie es zustande gekommen ist.
Es gab eine Satzungsänderung bei Hannover 96 im September, die eben die 50+1-Regel nach DFL-Richtlinien und so weiter nach Ansicht der DFL überschreitet oder missachtet. Mhm. Und deswegen überlegt, also nicht überlegt die DFL, ganz oft beschäftigt sich die DFL mit einem Punktabzug, mit einer Strafe, beziehungsweise auch mit einem Lizenzentzug. Es ist natürlich möglich, dann, das hat Martin Kind dann auch gesagt, die Schraube wieder zurückzudrehen, zu sagen, so, das nehmen wir wieder zurück. Und die DFL wird dann wahrscheinlich sagen, ja, okay, alles gut. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Szenario.
Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich. Und das ist so ein großes, hausgemachtes Problem bei Hannover 96. Und das kann denen ganz, ganz gefährlich auf die Füße fallen. Diese Satzungsänderung, wenn sich mit diesen Papieren Hannover 96 um die Lizenz beworben hätte, hätten sie die Lizenz von der DFL nicht bekommen. Punkt Nummer eins. Martin Kind macht das mit voller Absicht. Für meine Begriffe provoziert er diese Situation mit voller Absicht, um einen höchstrichterlichen Zustand daherzustellen. Dem Mann ist das, wenn man sich mit seiner Vita mal beschäftigt, völlig egal, ob da irgendwelche Menschen Kind muss wegbrüllen oder pro Kind oder dem sind Fans egal.
Glaubst du? Bei allem Respekt. Also das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
Also und
ich glaube, so kann man das, so kann man das nicht sagen. Ich glaube, keinem
ist das egal. Wir haben hier eine Diskussion über Dietmar Hopp. Den Mann zerfleischt das, dem Herrn Kind ist diese Nummer egal. Dem ist auch egal, ob die DFL dagegen ist. Der will dieses Ding jetzt heraufbeschwören und provozieren. Und das wird so ein großes Thema. Ihr habt eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wird das geben. Da wird es Pro und Contra geben. Da geht es nur, wer mobilisiert die meisten Stimmen. Da prallen Fronten aufeinander.
Ich glaube, wir dürfen das. Wir haben ganz viele Themen, die dürfen aber nicht miteinander vermischen.
Ja, aber es ist auch ein Mix bei euch im Stadion. Ich habe jetzt auch ein paar Spiele bei euch mal auf der Tribüne da gesehen. Da sind ja Leute gegeneinander. Das ist ja kein Verein mehr. Wir sind alle für Hannover 96. Da sind die einen pro und die anderen contra innerhalb eines Vereins. Ich kenne kein Stadion in Deutschland, wo so eine miese Stimmung ist wie in Hannover. Und das sind hausgemachte Probleme.
Ja, das ist ja auch genau das
Problem. Aber jetzt lass Horst doch mal antworten kurz,
bitte. Ich würde gerne mal antworten.
Ja, dafür bin ich ja da.
Also ich glaube, das kann man wirklich in vielerlei Hinsicht. Die Probleme sind angesprochen und die sind auch nicht wegzudiskutieren. Wir hatten letztes Jahr über eine Saison einen kompletten Stimmungsboykott. Aber eins muss man jetzt mit Sicherheit sagen, dass die Fans hinter dieser Mannschaft stehen, das ist sensationell. Und das tun sie bedingungslos in all den Spielen, die wir jetzt gehabt haben. Ob wir nicht erfolgreich oder auch keinen schönen Fußball gespielt hat. Auch gestern gab es einen allgemeinen Stimmungsboykott in der ersten Halbzeit, in allen Stadien und in der zweiten Halbzeit. Hat das gesamte Stadion und vor allen Dingen die Kurve sensationell supportet. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Die Fans sind nicht gegen die Mannschaft. Trotz alledem haben wir Thematiken außerhalb des Fußballs und die sind auch nicht so einfach zu lösen. Aber was definitiv nicht stimmt, ist, dass Martin Kind das alles egal ist. Ja, ich glaube, das muss man dann schon auch richtig aufbröseln.
Halt. Ja, warum macht er dann sowas, was komplett gegen die Statuten ist, was nicht erlaubt ist? Er muss doch wissen, dass so ein Ding ihm auf die Füße fällt. Der Mann ist Weltmarktführer mit seinen Hörgeräten. Der geht mit dem Kopf durch die Wand. Der hat ein riesen Management in seinem Privatleben hinter sich. Der muss doch wissen, dass so etwas, das ist eine Nummer hintenrum. Der wollte die DFL aushebeln. Ja. Das ist eine Verarsche, auf Deutsch gesagt. Nee. Das muss dem doch klar sein. Ist das
aber wirklich so? Du fängst die Geschichte an, mittendrin zu erzählen und nicht von Anfang an. Also wenn du diese Wörter benutzt, muss man sagen, wer benutzt denn wen eigentlich? Ja, und natürlich kann man über diese Satzungsänderung diskutieren. Und deswegen ist auch Martin Kind laut meinen Informationen mit der DFL im Austausch. Wenn es da was Kritisches zu beäugen gibt, dann ist es die Aufgabe der DFL, das auch anzumahnen, und dann hat der Verein die Möglichkeit, das zu korrigieren. Ja, also ein Prozess, so wie es dann tituliert wurde, mit Punktabzug, Lizenzentzug und was weiß ich was, ich glaube, das ist dann das Endergebnis, wenn man sich nicht einigen könnte auf ein Ergebnis. Aber in dem Prozess ist man erstmal drin, das muss man erstmal festhalten. Ja. Das Zweite ist, das ganze Thema 50+1, was natürlich auch wabend über den Verein jetzt seit mehreren Jahren, glaube ich, mittlerweile ist, da müssen wir erstmal auch das Ergebnis abwarten. Das liegt jetzt beim Schlichter sozusagen. Allerdings muss man auch feststellen, das Ergebnis, wann ist das her, dass das Präsidium entschieden hat, dass Martin Kind nicht 50+1 bekommt. Ja, ewige Zeiten ist das her. Der Prozess
hat auch sehr lange gedauert,
übrigens. Ja, ziemlich lange hat das schon mal gedauert. Jetzt dauert es schon ewig lange.
bis es mal da ein Ergebnis gibt. Also wir warten schon seit weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder seit zwei Jahren jetzt auf ein Ergebnis.
Wobei das
ja, wer hat denn das zu verantworten? Doch nicht Martin Kind. Ja, der hat das immer alles dementsprechend eingereicht.
Aber also jetzt liegt es ja beim ständigen Schiedsgericht und wenn die sich drum kümmern, das sind ja hochdekorierte
und Juristen. Wie lange haben die das jetzt schon vor sich liegen und warum haben
sie
das
immer... Wie lange denn, Horst?
Gefühlt mindestens ein Dreivierteljahr. Ja. Wieso?
Und gibt es keine Antwort?
Wie seit Mai liegt das. Liegt
ja, seit Mai, wieso sind drei Menschen nicht in der Lage, sich mit dem Thema da auseinanderzusetzen und mal ein Ergebnis zu präsentieren? Mhm. Wieso dauert das so lange? Ja, und deswegen muss man es dann schon von Anfang an erzählen, dass es Kräfte in der Bundesliga gibt, ja, vollkommen wurscht, ob berechtigt oder unberechtigt, die diese Situation bei Hannover 96 ausnutzen, damit es ein Ergebnis um 50-1 gibt. Ja, damit es endlich mal ein Ergebnis gibt, dass das endlich fällt. Weil das wollen viele, jetzt darf ich kurz was sagen, das wollen viele Kräfte in der Bundesliga. Sie wollen, dass das fällt. Und Martin Kind ist der Buhmann der Nation, der Auslöser dafür ist. Weil wenn sie nämlich entschieden hätten, ihm das zu geben und dabei behalt der 50-1-Regel, dann wäre das überhaupt gar kein Thema mehr. Mhm. Nur deswegen ist es ein hochpolitisches Thema, natürlich im Zentrum von Hannover 96. Und das spielt seit mehreren Wochen, Monaten, Jahren, spiegelt sich das bei uns ab, was allgemein für die Bundesliga gilt. Halt, ja. Und da haben wenig Leute den Mumm, mal eine Entscheidung zu treffen. Und sie benutzen aus meiner Sicht Hannover 96 und Martin Kind dazu, dass er am Ende vom Tag vielleicht sogar beim ordentlichen Gericht landet, damit das gelöst wird, weil sie selber
Horst, wie weit
nicht
seid ihr bereit
den Mumm haben, das zu lösen.
Wie weit seid ihr bereit zu gehen? Ja, Entschuldigung. Oder kann man das im Moment noch nicht sagen?
Das ist die ganze Wahrheit an der Geschichte halt, ja. Weil es wird doch gar nicht mehr diskutiert oder seit Wochen oder Monaten nicht mehr diskutiert. Ist es berechtigt, dass er es bekommt? Ist es unberechtigt, dass er es bekommt? Wer maßt sich überhaupt an, das zu entscheiden?
Fühlt ihr euch 20 Jahre den Verein
begleitet. Und da maßen sich Leute an, zu entscheiden. Das reicht aber nicht, ja. Ich kenne wenig Menschen, die 20 Jahre im Verein begleiten, halt mit Höhen und mit Tiefen, ja. Also mir fallen da nicht so viele ein. Aber darüber wird überhaupt nicht mehr diskutiert, sondern hier geht es darum, um sportpolitisches Thema, weil die Menschen oder weil einige denken, es muss 50-1 fallen, damit man international wieder konkurrenzfähig ist, ja. Und benutzt diese Situation aus. Und das ist nicht korrekt.
Ja, ihr seid die Leidtragenden im
Prinzip. Bitte? Nein, es geht nicht darum, dass wir die Leidtragenden sind. Ja. Es geht darum, dass das so lange dauert, dass das jetzt 6 Monate dauert, bis ein Schiedsgericht mal zum Ergebnis kommt. Wie kann denn das sein, wenn das Thema denn so wichtig ist?
Aber benenn es doch mal.
Warum ist es denn so?
Ja, weil es juristisch so kompliziert ist und solche Folgen hat und nicht so leicht zu entscheiden ist. Das ist eine sportpolitische, eine sehr deutsche, im Moment sehr deutsche sportpolitische Entscheidung. Wir bleiben bei 50-1.
Aber auf dem Rücken von 96.
Dass die Fans das super finden. Die machen sich allerdings nicht den Gedanken, oder es fehlt dann an dem Sachverstand, das Ganze juristisch zu überprüfen. Wenn der das durchzieht vor dem Europäischen Gerichtshof, das hält nicht. 50-1 ist eine sehr gewollte, konstruierte Geschichte, die anderswo längst erledigt ist.
Also die drei Herren
sind auch wieder die Nächsten, die was entscheiden müssen, weil andere...
Ja, Moment, aber bei diesem ständigen Schiedsgericht, das sind wirklich die höchst dekorierten Juristen.
Ja.
Der Vorsitzende Professor Steiner von der Uni Regensburg, der ist der ehemalige Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichtes.
Genau, der im Übrigen damals den Weg, wie man 50-1 bekommt, mitentschieden hat, mitgestaltet hat. Ja.
Deswegen hat ja auch Hannover 96 ein Mitspracherecht und deshalb habt ihr den Professor Haas von der Uni Zürich, der wieder beim Internationalen Sportgerichtshof damit sitzt, der wieder in einer ganz anderen Meinung ist. Das war euer Vorschlagsrecht, der sitzt da auch mit
am Tisch. Ich mach's nicht zu kompliziert,
aber der Marcel hat natürlich völlig recht. Das ist ein so unfassbar schwieriges sportpolitisches Thema, ein Sportrecht-Thema. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das geht nicht, wie der ist 10 zu schnell gefahren, so bitte Summe X, das geht halt nicht. Aber das Ende ist absehbar. Das wird im Januar oder im Februar passieren, definitiv vor der nächsten Lizenzierungsperiode.
Und diese Nummer mit ein bisschen schwanger wird nicht funktionieren. Also hier machen wir mal eine Ausnahme, hier machen wir eine Ausnahme. Das muss irgendwann mal grundsätzlich geklärt werden. Und das ist, an dem Scheideweg steht im Moment auch, viele Fans spüren ja das auch. Das wird fallen irgendwann mal. aber das bedeutet auch eine völlige Veränderung. So wie, wohin marschiert der Fußball in Deutschland? Dahin, wo er anderswo schon unterwegs ist? Oder halten wir uns hier so einen Naturschutzpark und versuchen mit solchen Dingen das immer noch ein bisschen? Lass mal gucken, wenn wir da ein bisschen was geben, da ein bisschen was geben.
Ja, aber der Ausgangspunkt, und ich glaube, dass wir alle in der Bundesliga es verpasst haben, diese Situation zu gestalten. Ja?
Natürlich.
Dass wir nicht zum richtigen Zeitpunkt gesagt haben, wir müssen das Problem lösen, ja? Sondern dass sie es haben laufen lassen und am Ende dann ein außerordentliches Gericht wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann darüber entscheidet. Und dann ist es entschieden. Und dann ist es, ohne dass die Bundesliga zugeschnitten auf die einzelnen Vereine vielleicht das Recht hat, es selbst zu entscheiden. Ja, das ist eigentlich schon vorbei, das Thema. Und das ist einfach schade am deutschen Fußball, dass wir uns selber nicht zutrauen, in solchen Situationen zu gestalten, ja, sondern dass wir abhängig sind von am Ende vom Tag von Richtern. Also. Aber, und das ist das Entscheidende, der Ausgangspunkt, und der ist eigentlich mittlerweile komplett vergessen, ja, ist, dass Martin Kinte eine Ausnahmeregelung unter Beibehalt von 50+1 beantragt hat. Ja, er hat nicht gesagt, er will 50+1 für die Bundesliga oder für Deutschland abschaffen, sondern er hat das, was man in den Jahren davor gemeinsam miteinander besprochen hat, mit dem Präsidium der DFL, mit dem Vorsitzenden Richter, wurde der Weg beschrieben. Ja? Und dann hat er es eingereicht unter Beibehalt von 50+1.
Ja, aber er hat jetzt eine Satzungsänderung durchgesetzt, ja, die 50+1 einfach aussieht. Das ist einfach Fakt. Deshalb hat die DFL Martin Kind jetzt einen Brief geschrieben. Deshalb steht jetzt, wie wir vergangene Woche berichtet haben, der Punktabzug im Raum, Lizenzentzug im Raum. Deshalb war euer Anwalt Schickert jetzt bei der DFL. Also das ist nicht alles nur so eine Drohgebärde, sondern da geht es jetzt richtig ums Eingemachte.
Genau.
Am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass Hannover diese Satzungsänderung wieder zurücknehmen muss. Sonst gibt es dieses Jahr einen Punktabzug oder es droht nächstes Jahr
eine Lizenz.
Alleine für diese Satzungsänderung wird es noch eine Geldstrafe geben.
Lass es mal kurz sacken.
Ja. Entschuldigung, das kann ja, wir reden gleich noch mal über, passieren. Aber
lass uns gleich noch über den Trainer, über die Fans reden. Du kannst noch mal abschließendes Urteil dazu geben. Und Uli Hoeneß ist im Phantom angekommen. Vor euch an, da schalten wir gleich noch live hin. Also, kurze Pause. Hi von Adel Band, live aus dem Hotel Münchner Flughafen beim Check. 24 Doppelpass. So, jetzt haben wir noch mal ganz frische Bilder aus Forchheim. Also, Uli Hoeneß ist inzwischen angekommen beim Fanclub-Treffen. Freundlicher Empfang zur Weihnachtszeit. Also ungefähr 300 Mitglieder des Fanclubs sind da. Wir sehen es.
Bayerischer Defiliermarsch,
oder? Kennst du sofort wieder, ne?
Weltklasse. Wahnsinn,
was du alles kennst. Also,
das ist Folklore pur.
Freut den Präsidenten zu Recht, muss man sagen, an der Stelle. Und EM-Auslosung, die läuft übrigens auch schon. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind in Gruppe C. Und der Gruppenkopf dieser Gruppe C ist Holland. Also, wir spielen wieder gegen... Oder heißt es Niederlande? Muss ich aufpassen, ne?
Kurze Wege.
Ja. Haben wir ja nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Dein Präsident Martin Kind hat gesagt, vor dem Spiel gestern, 5 Spiele müssen 3 Siege her. Wenn das nicht passiert, was ist dann?
Jetzt müssen wir
Hast du noch vier jetzt, ne?
Wir müssen erstmal die Spiele spielen, aber ist doch klar und es ist auch berechtigt, dass der Präsident so eine Forderung stellt. Der ist genauso unzufrieden und auch nervös dahingehend, dass wir zu wenig Punkte haben halt, ja. Und ich glaube, dass es das legitime Recht ist, auch öffentlich solche Sachen einzufordern halt, ja. Wir sind in der Pflicht zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Jetzt haben wir noch die Spiele und ich denke auch, dass es wichtig ist, die Spiele jetzt zu spielen und sich auch darauf zu fokussieren.
Ein Spiel ist Bayern, ne?
Ja, das ist sicherlich nicht einfach. Nee. Aber für uns ist momentan nichts.
Mainz, Freiburg und Düsseldorf, da müsst ihr ja. Gegen wen wollt ihr sonst, oder? Ja. Das ist die Klientel, wo ihr unterwegs seid momentan.
Genau, und wir müssen beginnen mit dem heutigen Tag Lösungen finden, um anderes Auftreten auf den Platz zu bekommen. Halt, ja. Mhm. Und das mit André Breitenreiter.
Dirk, was heißt das denn wieder in Richtung Trainer gedacht, wenn er...
Ja, in Richtung Trainer gedacht heißt es natürlich, dass er unter Druck steht. Das ist ja klar. Also das ist klar. So. Ich glaube, das reicht für 3, oder?
Schiebt es mal rüber.
Ja, Premiere darf man immer mal zahlen.
Ja, genau. So. Wir fordern uns, wir in Hannoveraner fordern uns immer gegenseitig auf.
Das machen das. Wir spielen ja Doppelpass hier.
Also ich könnte ja fies sagen, du musst eh so viel Prämien im Moment zahlen. Deswegen kannst du ruhig ein bisschen was ins Phrasenschwein werfen. Aber
ich glaub,
das wäre jetzt sehr gemein wieder.
Ich glaube, wenn man beim Horst Held zuhört, dann muss man schon von Extremdruck sprechen. Und ich bin mal gespannt, wenn er von der Lösung spricht, ob das nicht doch die Ablösung schon diese Woche ist. Ich bin sehr gespannt. Weil es sind ja für euch total wichtige Spiele. Was?
Nein, das schließe ich aus. Weil nochmal, André genießt ein großes Vertrauen insgesamt bei den Fans, bei uns allen. Und er hat uns hat in den beiden Saisons, in der er jetzt hier ist, extrem viel bewirkt. Er ist Hannoveraner und ich glaube, dass es auch zur Selbstverständlichkeit gehört, dass man in der Krise halt auch Vertrauen ausspricht. Und das hat André. Nichtsdestotrotz brauchen wir Veränderungen, ja, in Ergebnissen und in der Art und Weise. Und da kann sich keiner rausnehmen. Und auch ein Trainer, wie er es auch gestern nach dem Spiel halt auch gesagt, er sieht sich doch genauso in der Verantwortung. Es ist ja nicht so, als wenn André das nicht auch gesagt hätte. Er hat das gesagt, er sieht sich da auch in der Verantwortung. Und da müssen wir hinkommen, dass wir ein verändertes Bild.
Also der Vorteil von Hannover jetzt das erste Statement, wo wir wissen, okay, er ist in dieser Woche Trainer, das ist so. Was man bei Kovac diskutiert hat, ob die Mannschaft jetzt noch mit dem Trainer kann oder nicht, konnte man gestern raushören bei Niklas Füllkrug, der hat gesagt, also das weiß man auch aus der Mannschaft, der sagt, das ist ein super Trainer und so weiter und so fort, also aus der Mannschaft kommt da jetzt nicht irgendwie...
Na gut, ich kann mich hier nicht als Spieler hinstellen und sagen...
Ja, aber das war schon gestern sehr extrem, der ist schon hochgegangen wie ein AB-Männchen auf die Mitspieler und so weiter, also ja? Der Trainer spielte da dahingehend keine Rolle, aber es ist natürlich auch...
Da muss ich kurz einhaken halt, ja, weil...
immer gerne
natürlich, auch. Wir haben alle... Wir sind in der Verpflichtung und haben alle Druck. Das ist doch frei gewählt, ne? Marcel, ja. Da reden wir ja auch immer oft drüber. Wir können ja auch alle, weiß nicht, ob wir alle was anderes machen können, halt, aber es ist zumindest frei gewählt. Aber ich brauche keine Lippenbekenntnisse vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel. Ich brauche ein Lippenbekenntnis auf dem Platz. Ja? Das bringt mir nichts nach dem Spiel, ein Lippenbekenntnis. Ich kann es auf dem Platz, kann ich dazu beisteuern halt. Und da habe ich gestern in der ersten Halbzeit zu wenig gesehen. Ja? Und das ist das Lippenbekenntnis, was ich von den Spielern sehen möchte und erwarte. Nicht danach im Interview, auch nicht davor und auch nicht in der Halbzeitpause, sondern 45 Minuten erste Halbzeit, 45 Minuten zweite Halbzeit. Das sind Lippenbekenntnisse. Und das erwarte ich von der Mannschaft am Wochenende, dass sie das, was sie dann nach dem Spiel sagt, im nächsten Spiel versucht, auf den Platz umzumünzen und nicht danach.
Fehlt dir Mentalität momentan? Oder hat sie dir gestern besonders gefehlt? Mentalität in der Mannschaft.
Mentalität ist immer so ein geflügeltes Wort. Ja, nochmal.
Wir sagen anderes.
Es geht nach ein anderes. Sie haben gestern eine extreme Verunsicherung an den Tag gelegt. Jeder Einzelne und insgesamt als Mannschaft. Das hat nichts damit zu tun, dass sie ein Mentalitätsproblem haben. Ich glaube, das können wir den einzelnen Spielern nicht zuschreiben, sagen, sie wollen nicht. Sie konnten gestern nicht. Ja, und da sind wir in der Verpflichtung. Ja,
warum konnten sie nicht?
Weil sie verunsichert sind, weil es ein Prozess ist.
Ja. Verunsichert oder Angst? Die Büchse voll auf Deutsch.
Das kann man auch so nennen. Sie haben gestern von Beginn an Angst gehabt vielleicht. Ja. Und das müssen wir nehmen. Das geht aber nicht nur im Kopf statt. Ja. Und das ist die Herausforderung für diese Woche.
Entschuldigung.
Ja, das ist die Herausforderung für den Trainer.
Aber Marcel, Tabellen 17. Ja. Sagt, natürlich nimmt er... muss Horst alle in Schutz nehmen. Also die Spieler sind es nicht, der Trainer ist es nicht.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Die Spieler sind schon da. Also alles, was ich jetzt hier höre, der Trainer
nein, auch. Also ich glaube, entweder drücke ich mich falsch aus oder
ich habe das alles verstanden.
Ich sage, wir sind alle, ich nehme weder einen in Schutz, mich selber nicht, den Trainer nicht, die Spieler nicht. Wir sind alle in der Pflicht und in der Verantwortung. Und wir müssen diese Woche die Spieler dahin begleiten, mit ihnen Einzelgespräche führen, vielleicht auch... eine veränderte Form von Trainingsinhalten an den Tag legen. All das muss besprochen werden. Vielleicht muss es auch mal dann extrem zur Sache gehen, wie auch immer. All diese Themen müssen wir angehen halt. Aber da können wir keinen rausnehmen und sagen, die Spieler sind nicht schuld, oder der Trainer ist nicht schuld, oder der Manager ist nicht schuld. Nein, alle sind für die Situation verantwortlich.
Also gemeinsam anpacken,
habe ich richtig verstanden jetzt? Geht nur gemeinsam gelöst richtig? Bekommen.
Was heißt das aber im Winter? Gibt es da vielleicht Konsequenzen? Also Trainer haben wir gehört, nein. Neue Spieler?
Nein, Trainer haben wir, glaube ich, gehört jetzt für diese Woche. Und das alles andere würde ich dir auch nicht glauben. Also ich glaube, man am Sonntag spielt ihr in Mainz. Wie Carlo sagt, das ist die Klientel. Und da machen wir die Mainzer gerade ein bisschen schlechter, weil die haben gerade einen hübschen Lauf. Mhm. Boah, denen geht's gut. Mhm. So. Und wenn du dann noch mal so eine Leistung siehst wie in der ersten Halbzeit, glaube ich, wird man sicher sich auch zu extremsten Maßnahmen durchringen müssen. Und das nochmal bei aller Wertschätzung für André Breitner, den ich sehr schätze, auch als in seiner Art, wie er in diesem Profigeschäft sich gibt. Aber es kann sein, dass du irgendwann mal nicht in der Lage ist, nicht mehr mit seinen allen Maßnahmen, die er trifft, diese Mannschaft dazu zu bringen, anders aufzutreten als gestern in der ersten Halbzeit.
Es gibt keinen Freifahrtschein in einer Situation, wenn man 17. ist. Für keinen.
Sonst würde ich es
nicht glauben. Ich wiederhole das nochmal. Es gibt für keinen einen Freifahrtschein. Alles andere wäre, du würdest mir nicht glauben. Und ich sage das auch nicht, weil das auch falsch wäre halt, ja. Wir sind alle in der Verpflichtung, es zu versuchen, besser zu machen. Und ich brauche Lippenbekenntnisse am Wochenende auf dem Platz, ja, von den Spielern. Wir müssen sie dahin führen, dass sie dazu in der Lage sind. Dazu waren sie gestern nicht in der Lage. Das ist unsere Verantwortung und natürlich auch vom Cheftrainer, Lösungen zu arbeiten in dieser Woche, dass wir ein anderes Bild bekommen. Und entscheidend ist immer bei so einem Thema, was ja offen diskutiert wird, und ich kann mich diesem Thema auch nicht verschließen und sagen, wie agiert eine Mannschaft? Und dafür folgt sie dem Trainer und folgt sie dem Trainer nicht. Und bis zum gestrigen Spiel, und sie hat auch versucht, das gestern umzusetzen, sie hatte nur keine Lösung. Der einzelne Spieler hatte keine Lösung. Angst, Verunsicherung etc. pp. Ein Prozess, der sich entwickelt. Und wir müssen, und natürlich der Trainer mit seinem Trainerteam, versuchen, Ideen zu entwickeln, wie wir ein anderes Bild schaffen am Wochenende. Und das brauchen wir.
Hast du die Charaktere in deiner Mannschaft?
Bitte?
Ob du die Charaktere hast. Das muss ja aus der Mannschaft aufkommen. Und hast du da die Charaktere, wo du sagst, auf den, muss ich da setzen, dass die voll wegmarschieren?
Ich finde, das hat jede Mannschaft und das haben wir auch. Ja? Deswegen, Lippenbekenntnisse auf dem Platz, und da kann das jeder seinen Teil dazu beitragen. Durch einzelne Aktionen, durch sich auch mal vielleicht auf dem Platz mal was zu sagen, durch mal ein intensives Foul, also nicht Anleitung zum Faulen, ja, um Gottes Willen, aber Körpersprache, Körperhaltung ist immer ein ganz wichtiges Thema halt, ja, und ich muss mich darauf fokussieren, ja, ich muss mich darauf konzentrieren und ich muss mich in jeder Situation versuchen einzubringen, und dazu sind die Spieler in der Lage, und dann wächst man miteinander, ja, und sich der Situation zu stellen und zu wehren, und das ist das, was man erwarten kann und erwarten muss.
Ich denke, jetzt hast du ausführlich alles beantwortet, ne? Lassen wir ihm einen Augenblick.
Ja, jetzt bin ich aber mittendrin, jetzt können wir richtig noch weitermachen. Also.
Ich glaube, wir haben soweit auch erstmal alles verstanden.
Aber die Mentalitätsfrage, die ist ja genau die entscheidende. Also du hast ja, also der eine Punkt ist, du hast gestern in der ersten Halbzeit einen Gruselkick gehabt in der Gruselatmosphäre, und es standen 7, 8 Spieler auf dem Platz, die das in der vergangenen Saison, die komplette Saison übertragen mussten. Und ich glaube schon, dass das Klick gemacht hat bei dem einen oder anderen, jetzt schon wieder still hier im Stadion. Ich glaube nicht, dass das spurlos
ist. Die Mannschaft war darauf vorbereitet. Jeder wusste, dass in der gesamten Liga in der ersten Halbzeit.
Aber es ist
und auch in Hannover ich denke auch, damit müssen wir alle leben. Das beschäftigt die Fans, und das müssen wir auch aushalten und auch da erwarten. Also den Berlinern ging es ja nicht anders. Klar, uns ist es jetzt leider Gottes der zweite Stimmungsbock heute, zum zweiten Mal bei einem Heimspiel passiert. Das ist natürlich ärgerlich. Und natürlich ist das grundsätzlich nicht hilfreich. Ja? Ja,
aber Hannover 96 wäre seit Jahren jetzt doch fatal. Für Fanboykott, Kindstress mit der DFL, Ultrastress. Wann hat es eigentlich das letzte Mal ein geiles Spiel von Hannover 96 gegeben, über das man bundesweit gesprochen hat? Ich kann mich an keins erinnern. Also das Leben als Hannover 96-Fan ist echt nur schwer erträglich zurzeit, weil du kannst überhaupt nicht mehr über Fußball reden. Es wird über alles Mögliche gesprochen. Jetzt hast du diese Trainerdiskussion. Es ist echt nicht leicht.
Aber das ist schwierig. Für alle ist es schwierig. Für die Fans ist es schwierig, für die Verantwortlichen ist es ist alles nicht einfach. Aber man muss sich der Situation stellen. Und glaub mir, wir haben schon extrem auch treue Fans. Ja? Und die kommen trotzdem ins Stadion halt. Ja? Und wir können uns auch die Saison auf sie verlassen. Ja? Letztes Jahr hatten wir Diskussionen im Stadion, die nichts mit Fußball zu tun hatten. Dieses Jahr haben wir einen intensiven und sensationell guten Support. Wir können uns auf unsere Fans verlassen. Und sie hat die Mannschaft gestern nicht ausgepfiffen. In der Halbzeit hat sie gepfiffen. Das ist, denke ich, auch berechtigt. Aber sie haben in der zweiten Halbzeit sensationell supportet halt. Und das brauchen wir. Und auf die können wir uns verlassen.
Also, wäre ja schön, wenn die Mannschaft mal zurückzahlt.
Ich erlöse Horst jetzt mal und sage, Horst, es kann ja nur besser werden. Also viel, viel Glück bei der
schweren Aufgabe. Sehr, sehr schweren Aufgabe. Und vielen Dank, dass du wirklich so Rede und Antwort gestanden hast. Wir machen einen Spot. Und dann müsst ihr noch über diese Jahreshauptversammlung der Bayern sprechen. Und Uli Hoeneß ist beim Fanclub. So, wir sind wieder zurück. Und wir haben ja Ihnen versprochen, EM-Auslosung ist. Und Ruth weiß alles dazu.
So, ja, also der Topf oder beziehungsweise die Gruppe von Deutschland ist gezogen worden. Wir sind in einer Fünfergruppe und sind, würde ich mal sagen, an den ganz großen Brocken vorbeigekommen. Also Gruppenkopf ist die Niederlande, ein Wiedersehen aus der Nations League. Dann haben wir Nordirland, kennen wir noch aus der WM-Quali, außerdem Estland, sicherlich machbar. Und Weißrussland, das wird dann doch durchaus eine weitere Reise. Also das ist unsere Gruppe, die Gruppe C. Es gibt dann eben bei der EM diese 12 Austragungsstädte. Deshalb eine kuriose Sache. Eigentlich wurde uns Irland zugelost, aber Irland ist selber Austragungsort und deswegen durften nur 2 Austragungsorte mit eben Amsterdam und München in diese Gruppe. Also wurde uns Nordirland zugelost. Wir haben es vorhin angesprochen. Es war ein bisschen ein skurriles Prozedere mit vielen kleinen Stolpersteinchen, wie zum Beispiel, dass man eben die weite Reise berücksichtigen musste oder die politischen Umstände, aber letztendlich ist die Gruppe C jetzt unsere mit, würde ich sagen, dem schwersten Gegner, den Niederlanden, die ja bei der EM 2016 dann gar nicht dabei waren.
Ja, und 2 kommen weiter, also, bin echt mal so schön. Ja, ja, Marcel, reden wir demnächst drüber. Jetzt reden wir erstmal über den deutschen Meister.
Bei der WM war auch nicht so schwer.
Ja, nach 2 Siegen in Folge hat sich die sportliche Krise beim FC Bayern ein wenig entspannt. Aber die Jahreshauptversammlung am Freitag machte deutlich, dass einige Teile der Mitglieder doch recht unzufrieden sind. Das haben vor allen Dingen die Bosse zu spüren bekommen.
Kein Tag wie jeder andere für Uli Hoeneß. Pfiffe und Buhrufe der eigenen Mitglieder. Liebesentzug, der den Präsidenten trifft.
Sehr, sehr.
Zum ersten Mal in 40 Jahren spürt Uli Hoeneß Gegenwind aus dem eigenen Verein. Hoeneß hört den Unmut der Basis, doch er vermeidet die Konfrontation.
Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab.
Ich habe ja versprochen, dass ich sachliche Dinge sage in Zukunft. Und in meiner Zeit vor dem heutigen Tag hätte ich da vielleicht das eine oder andere gesagt, was ich vielleicht morgen bedauert hätte. Und deswegen ist es besser, wenn ich zu diesen Vorkommnissen, wie sie hier teilweise passiert sind, erstmal eine Nacht drüber schlafe.
Die Jahreshauptversammlung zeigt, mit Rekordzahlen allein und Erfolgen der Vergangenheit lassen sich viele Mitglieder nicht mehr beruhigen. Denn die Gegenwart missfällt der Basis. 9 Punkte Rückstand in der Liga, ein zu alter Kader und eine Führungsriege, die nicht mehr unangreifbar wirkt.
Wenn Bayern München nicht Tabellenführer ist, ist natürlich eine gewisse Grundunzufriedenheit da. Das hat man heute gespürt. Und daran wollen wir uns nicht gewöhnen und in Zukunft eben wieder besseren Fußball und erfolgreicheren Fußball spielen. Dann wird die Jahreshauptversammlung auch entspannter.
Die sportliche Situation hat sich nach dem Weiterkommen in der Champions League und dem Auswärtssieg in Bremen vorerst beruhigt. Was bleibt, ist die Unruhe bei der Basis. Wir fragen daher, welche Schlüsse müssen die Bayern-Bosse spätestens nach dieser Jahreshauptversammlung jetzt ziehen?
Hallo. Gibt es mehrere Schlüsse, einen Schluss?
Tja, Hoeneß hat ja betroffen.
Er war schon sehr betroffen.
Er war betroffen, ganz klar. Weil Hoeneß ja irgendwo auch, und das finde ich, da hat er auch recht, sein Lebenswerk gewürdigt haben möchte. Und er sagt, wir haben die Woche erst mal über das Thema auch gesprochen, er sagt, dass er alles im heutigen Zeitgeist alles ganz schnell immer über den Haufen geworfen wird. Auf der anderen Seite muss er sich natürlich auch immer der Zeit oder der Gegenwart stellen. Und die war halt jetzt nicht so. Und Uli Hoeneß, auch seine Kraftausdrücke, die er da zu Özil und Bernat und solchen Leuten da gebraucht hat, er möchte immer sehr authentisch sein. Aber dass er da natürlich überzogen hat, das weiß er selbst. Und er wird nie ein Meister, schätze ich, des diplomatischen Wortschatzes sein. Also gerade hat er ja versprochen, dass er es jetzt machen will. Aber ich möchte nicht wissen, was heute in Fachheim, wenn da die Folklore-Veranstaltung läuft, alles wieder so erzählt wird. Oder wir werden es ja vielleicht noch mitkriegen. Also die Schlüsse, die Sie ziehen müssen, ist meines Wichtigste, ist bei denen immer, das ist die Währung, das ist der Sieg. Die müssen sportlich wieder dahin kommen, wo die Leute sie immer haben möchten. Und dann wird sich da beim FC Bayern immer vieles ergeben. Und dazu hat er ja schon Ausführungen gemacht. Sie werden großes Geld in die Hand nehmen. Und ohne dass man es weiß. Ich habe mal so kalkuliert, die Abgänge schon dazugerechnet, die sie dann verkaufen, die Leute. Also 200 Millionen, schätze ich, ist bestimmt so ein Sockelbetrag, den sie erreichen müssen oder ausgeben müssen, wenn sie...
Wen hast du denn schon verkauft jetzt gedanklich?
Ich bin der Meinung, dass da momentan außer Neuer... Thiago hat an Wert dazugewonnen, Lewandowski, obwohl da wissen wir, dass der selber ganz, ganz gern ab und zu mal verkauft werden würde. Die Jungen natürlich, die Gnabrys, die Comans, der wichtig werden soll, Goretzka, Kimmich.
Die willst du alle verkaufen?
Nein, nee, das sind die, die bleiben. Aber der Rest, also ich schätze jenseits von 30. Ach, die bleiben, meinst du? Jenseits von 30, und das sind ja viele, ist da momentan jeder verhandelbar. Und Hoeneß hat es ja wörtlich so gesagt, die Herrschaften stehen bis zum Saisonende auf Bewährung beim FC Bayern unter Vertrag. Also es wird eine spannende Geschichte, ich glaube, es wird eine hochturbulente Transferzeit in München werden.
Ich glaube, dass der wenn du fragst, welche Schlüsse wir sehen, es gibt einen entscheidenden Schluss, du kannst die Zeit nicht anhalten. Wir haben probiert, die Zeit anzuhalten, und Uli Hoeneß mehr vielleicht als alle anderen in dem Club. Und das hat nicht funktioniert. Du kannst nicht sagen, wir Augen zu und wir kriegen das so geregelt mit dem Kader, mit diesen Dingen. Und jetzt hat sich der Trainer bewegt. Ich denke, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber, taktisch und mit Rotation ja, nein. Und jetzt geht es darum, wir müssen diesen Umbruch, wir können uns davon nicht mehr verschließen.
Also ist der wichtigste Schluss für dich, Geld in die Hand zu nehmen im Prinzip, oder?
Naja, erstmal die Bereitschaft. Und dieses wirklich zu wollen. Und bei Uli Hoeneß hatte ich nicht den Eindruck, dass er das bisher richtig wollte.
Aber da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit. Das sieht er heute noch so. Ribéry und Robben haben für diesen Verein 10 Jahre lang Wahnsinniges geleistet.
Haben sie auch.
Sind wir uns ja einig. Und im März, als da die Vertragsverlängerung war im Frühjahr, da waren die auch noch gut in Form. Ich möchte mal wissen, was los gewesen wäre, wenn man die vom Hof geschickt hätte, sanft.
Gut, aber das ist der Konjunktiv wieder. Ja. Es war so, Dankbarkeit. Jogi Löw war auch seinen Weltmeistern dankbar. Und es geht darum, wie man anständig einen Umbruch, auch mit Anstand, sehr wohl mit Anstand.
Aber eine Sache war sehr interessant.
Wie man einen Umbruch einleitet und aktiv bei der Geschichte wird. Die Bayern waren sehr, sehr passiv in den letzten Monaten und haben es zu spüren gekriegt.
Aber nicht vom Stil her. Ne? Also, der Stil war schon der... Das besprechen wir gleich, Martin. Lass uns noch mal kurz... Uli Hoeneß hat sich natürlich auch schon geäußert beim Fanclub-Treffen. Das werden wir alles gleich besprechen. Sie haben noch mal die Chance auf 100.000 Euro. Ich drücke Ihnen die Daumen. Hi von Iron Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, Bayern Check 24, Doppelpass, Freitag, die Jahreshauptversammlung bei den Bayern. Marcel hat schon mal angedeutet, vielleicht waren die Bayern ein wenig zu vorsichtig, was den Umbruch angeht. Uli Hoeneß hat dazu Stellung genommen.
Darüber hinaus kann ich Ihnen berichten, dass der Verein und der Aufsichtsrat in der letzten Sitzung ganz klar beschlossen haben, dass wir im nächsten Jahr im größeren Stile investieren werden. Weil im nächsten Jahr sind die Bedenken, die ich vorher genannt habe, wegen den etwas älteren Spielern, die dann möglicherweise aufhören, nicht mehr so da. Und der Verein hat dann Platz und auch das notwendige Kapital, um die Mannschaft so zu verstärken, dass wir vom ersten Spieltag an in der Lage sind, jedem Gegner in der Bundesliga und den meisten internationalen Gegnern auch Paroli zu bieten.
Kleine Kampfansage, Jochen. Schon mal vorab.
Ja, jetzt Gott sei Dank kommt es, was bisher halt sehr halbherzig gelaufen ist. Ja. Boateng im vergangenen Sommer stand mit Paris in Verhandlungen. Bayern war bereit, ihn abzugeben. Am Ende hat es dann nicht funktioniert, bedeutet aber im Umkehrschluss auch, er ist nicht mehr unumstritten bei den Bayern. Genauso Hummels. Pokalfinale hat Kovac erkannt, Hummels hat die größten läuferischen Defizite. Das heißt, alles immer über Hummels, ist so Frankfurt Pokalsieger geworden gegen Bayern. Auch da hätte man möglicherweise im vergangenen Sommer schon nachbessern müssen bei der Abwehr. Das wird jetzt das Wichtigste sein in Zukunft. Pavard soll kommen von Stuttgart, heißt es, für 35 Millionen. Das ist eigentlich fix. So. Ich denke mal, es wird möglicherweise noch ein weiterer hinten für die Abwehr kommen. Ein Sechser sollte auf jeden Fall dabei sein. Also da muss man halt mal gucken, wie weit man, so muss man das ja heute leider sagen, wie weit man mit 200 Millionen kommt. Das ist ja nicht mehr so.
Da könnten wir beide schon ein bisschen Urlaub von machen.
Ja, durchaus, auch bis zum Jahresende.
Das ist schon noch ein bisschen Geld. Das
muss man ja sagen. Aber trotz alledem, pass auf, Ajax Amsterdam, die haben eine super Truppe. Da ist dieser De Ligt unter anderem, De Jong. Da sind aber alle Top-6-Vereine aus Europa, sind hinter denen her. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.
Die beiden und der kosten sagt, schon 140
zusammen. Ja, die kosten 140. So, und dann hast du aber für die Offensive quasi von, aus, auf den Außen noch gar nichts. So.
Die brauchen und, zwei Außen auch.
Ja.
Und das fängt gerade an zu schwitzen da richtig. Oder holt ein Taschentuch raus vom Mitleid.
Der möchte die Zinsen
verteidigen. Ja.
Monopoly.
Also ich glaube schon, dass die Bayern arg hausieren gehen. Ich hatte das ja vorhin schon mal in den Raum geworfen. Ich wenn Borussia Dortmund, und ich glaube, die werden so stabil sein, dass sie keinen da weggeben werden. Und ich glaube, die Spieler werden auch so stabil sein, dass sie nicht zu den Bayern gehen wollen. Soweit würde ich mich jetzt mal ansatzweise aus dem Fenster lehnen. Das Beispiel Mario Götze hat sehr viel gezeigt, was da schiefgehen kann. Mats Hummels ist natürlich ein anderes Beispiel. Lewandowski glaube ich auch. Aber die Bayern werden schon arg hausieren gehen. Schönen Gruß an der Stelle an einen, finde ich, nach wie vor Meisterschaftskandidaten, Eintracht Frankfurt. Aber da werden sie hausieren gehen. Niko Kovac hat letztes Jahr bei Eintracht, da wusste er noch nicht, dass er Bayern-Trainer wird, klipp und klar gesagt, Herr Rebic ist mein Spieler für die Bayern. Diese Meinung hat er übrigens nicht verändert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, so. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Rebic, Jovic so diese Kandidaten nächstes Jahr in Rot spielen.
Ja, aber im Sommer haben die Bayern noch gesagt, nicht bayerntauglich bei Rebic.
Ja, so kann es natürlich auch einen Preis
unterdrücken. Ja, also ich glaube aber auch, dass Jovic natürlich dann auch ein Kandidat ist. Also ich denke mal, dass da brutal viel passieren wird. Im Winter meine ich eher nicht. Jetzt kommen auch viele verletzte Spieler zurück. Coman hat gestern gespielt. Ich denke, dass die Bayern im Winter nichts machen. Es sei denn, du hast eine Riesenchance, irgendwie einen super Spieler für relativ kleines Geld zu bekommen, was im Winter eigentlich eher unmöglich ist. Deshalb glaube ich schon, dass es da auf den Sommer hinausläuft und dass da doch der eine oder andere plötzlich bei Bayern auftaucht.
Die Bayern würden quantitativ schon versuchen, im Winter was zu tun. Aber Marcel wird es in Hannover genauso haben. Wo kriegst du da einen guten Mann, der dir weiterhilft? Ja. Und die Bayern bräuchten ja Leute, die ihnen der Champions League
berechtigt. Ne? Ja.
Und außer es läuft irgendein Vertrag noch am Jahresende aus, dass man schnell noch ein paar Millionen als Verein abkassieren kann. Deswegen ist das sehr schwierig. Die sind unterwegs und schauen genau, aber im Winter wird es nicht die großen Raketen geben.
War es vielleicht im Sommer auch so schwer? Wenn wir von Robben und Ribéry gesprochen, klar. Es ist absehbar, dass irgendwann Karriereende mal kommt. Dafür Ersatz zu finden, adäquaten?
Ja, das
war zu dem Zeitpunkt noch ganz gut drauf.
Das sieht man jetzt an einem hochgefeierten Sancho von Dortmund. Der war mit Bayern auch total weit, der war ein klar im Grund. Und da hat der Junge, was ihn, finde ich, total ehrt, gesagt, hallo, ich habe mir mal euren Kader angeschaut, ich spiele ja bei euch gar nicht. Da sind ja noch die zwei Ribéry und Robben da und dann hast du noch Coman und Gnabry, ja, wo es wahrscheinlich hätte trotzdem gespielt jetzt, aber egal. Also
wissen,
das sind halt schon Fragen, wer macht besser? Und da musst du natürlich richtig Kohle rausrücken. Ich meine, jetzt ist im 2007 war es ja auch so, als damals dann die Champions League versaut wurde, dann sind dann Ribéry und Robben und Klose und wer da alles gekommen ist, da haben die ja Kohle ohne Ende rausgeschossen und dann haben sie sich halt wieder in die Spur gebracht und ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr wieder so sein wird, aber um international dabei zu sein bei den Man Cities und bei Paris, obwohl wir sehen ja, Paris gabbert ja auch noch rum in der Champions League. Ja, deswegen, um international immer von dabei zu sein, das kann man eh nicht planen.
Der Uli Hoeneß, finde ich, hat eine sehr bemerkenswerte Sache gesagt. Da habe ich wirklich mal bei der Jahreshauptversammlung gedacht, okay, da ist ja sowas wie Empathie auch ganz viel dabei und wirklich mal eine Sache des Gefühls, dass er gesagt hat. Das Problem war im letzten Sommer auch, ich hätte nicht hören wollen, wie ihr da unten alle schreit, wenn wir die großen Verdienten auf die Tribüne setzen oder die sauteuren Jungen, die wir jetzt dazu holen, auf die Tribüne setzen. Aber irgendjemand hätten wir auf die Tribüne setzen müssen. Also sie sind dieses Thema der Finanzen und der Empathie der verdienten Jungs, die da 10 Jahre sind sie so umgangen in der Hoffnung, mit diesem Kader, bis auf Goretzka haben wir letztes Jahr 15 Punkte Vorsprung gehabt, das machen wir wieder. Und das war eine Fehleinschätzung.
Stefan Kumberger ist am Telefon in Forchheim. Stefan, du hast zugehört.
Grüße aus Forchheim.
Du hast zugehört. Uli Hoeneß hat sich geäußert, ne? Auch zum Thema Transfers und Umbruch.
Genau. Genau richtig. Er hat angekündigt, dass er eine sehr, sehr offensive Transferpolitik forcieren wird. So hat er es gesagt. Die Mannschaft wird sich grundlegend verändern. Die Kassen sind prall gefüllt. Also der FC Bayern will im Sommer 2019 richtig Geld ausgeben. Gleichzeitig hat er gesagt, Franck Ribéry und Arjen Robben werden sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern haben. Das deckt sich ja mit euren Aussagen, aber so konkret bzw. so eindeutig hat es Uli Hoeneß bisher noch nicht gesagt. Allerdings will der FC Bayern offenbar nicht die ganz großen Dinger anpacken. Also die Größenordnung Neymar und Cristiano Ronaldo, danach wurde er auch gefragt von den Fans natürlich. Und da hat er gesagt, nein, das wollen wir nicht, das wollen unsere Fans nicht. Und das wäre ja auch nicht darstellbar, weil wir haben keinen Fiat-Konzern im Rücken.
Aber hat er denn gesagt, weil wir gerade auch diskutiert haben, ja, in der Bundesliga hausieren geht noch. Ajax haben wir schon gehört, wird schwierig. Neymar und Ronaldo unrealistisch. Hat er da irgendwas zugesagt, wo das sein könnte?
Er hat sich da nicht in die Karten blicken lassen. Aber man weiß natürlich, dass Uli Hoeneß nach Spielern sucht, die auch mental und von ihrer Mentalität zum FC Bayern passen. Da ist natürlich das Ausland ein Thema, aber vor allem das Inland. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern da irgendwelche Grenzen kennen, nur weil jemand 30 Kilometer hinter der deutsch-niederländischen Grenze wohnt, dass dann die Bayern sagen, nee, stopp, machen wir nicht. Also da wird in ganz Europa gesucht und gefahndet.
Ja. Stimmung wahrscheinlich gut beim Präsidenten nach dem Sieg gestern, oder? Wirkt aufgeräumt.
Ja, er ist mit Böller-Schüssen empfangen worden. Er ist gut gelaunt. Diese Fanclub-Besuche sind ja seit Jahren so seine Kraftkammer. Da holt er sich die Inspiration bei den Fans ab. Es ist eine rot-weiße Party hier. Ich hätte eigentlich mit ein bisschen mehr Leuten gerechnet hier im Sportzentrum Kersbach. Aber man merkt ganz genau, Uli Hoeneß genießt diese Auftritte. Lässt sich dann ein Gedicht vom Nikolaus vorlesen und singt dann tatsächlich mit. Also er ist gut gelaunt. Das tut ihm gut nach der turbulenten Jahreshauptversammlung am Freitag.
Apropos aufgeräumt, also Sie packen das langsam an, aber es gibt ja noch dann diesen persönlichen Streit zwischen ihm und Paul Breitner. Auch dazu hat er sich bei dir geäußert.
Genau, richtig. Nicht direkt bei mir. Ein Fan hat gefragt, was ist denn da los, Herr Hoeneß? Könnten Sie nicht zu Weihnachten einen Schritt auf Paul Breitner zutun? Der Fan ist dann vor ans Pult gekommen, hat Uli Hoeneß ein altes Bild von beiden aufs Pult gelegt, von Paul Breitner und von Uli Hoeneß, und hat dann gesagt, also mein Weihnachtswunsch wäre, Herr Hoeneß, ich war Fan von Ihnen beiden, bitte versöhnen Sie doch. Versöhnen Sie sich doch. Und Uli Hoeneß war dann richtig ernst, ist in sich gegangen, hat gewartet, bis er das Mikrofon bekommen hat, und hat dann gesagt, also ich kann Ihnen den Gefallen nicht tun. Da sind Dinge gelaufen, das liegt schon 5 Jahre zurück. Und das ist keine Sache von Tagen und Wochen. Also das Tischtuch mit Paul Breitner scheint endgültig zerschnitten zu sein.
Stefan, lass uns mal reinhören, wir haben ihn ja. Ne?
Vielleicht wäre das wäre mein Weihnachtswunsch, dass Sie beide wieder enger miteinander zusammengehen.
Normalerweise muss man ja, vor allem wenn sie auch der Nikolaus verlangt, Weihnachtswünsche erfüllen. Aber in dem Fall ist es ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil das ja nicht ein Problem ist seit 4 Wochen oder 6 Wochen, sondern über 5 Jahre. Und deswegen kann ich Ihnen hier, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, hier keine Zusage machen. Ja?
Gut, das war auch eine eindeutige Aussage. Ne?
Das ist aber auch nicht ausgeschlossen.
Nein, ne? Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, wolltest du sagen, oder was? Ne? Ja, Stefan?
Man merkt schon, diese Aussage, die passt überhaupt nicht zum heutigen Tag. Hier ist gute Laune, wirklich, wie gesagt, eine rot-weiße Party. Und an der Stelle hat mir Uli Hoeneß den Eindruck gemacht, die ganze Situation macht ihn traurig. Und er kommt da irgendwie nicht aus seiner Haut heraus. Also man bräuchte vielleicht tatsächlich jemanden, der da vermitteln kann zwischen Paul Breitner und Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß hat doch am Rande der Jahreshauptversammlung auch gesagt, dass der Bruch schon viel länger ist. Und der Bruch, der rührt daher, dass damals Paul Breitner in der Phase, als Hoeneß aus dem Gefängnis, glaube ich, rauskam oder noch drin war, gesagt hat, Hoeneß bekommt beim FC Bayern keinen Fuß mehr in die Tür. Und das ist eine Sache, die Uli Hoeneß extrem verärgert hat.
Noch was anderes, Stefan? Wir sprechen die ganze Zeit vom Umbruch beim FC Bayern, haben jetzt hauptsächlich über die Mannschaft gesprochen. Was ist denn mit Uli Hoeneß selbst? Oliver Kahn, der Name schwirrt ja auch seit einigen Wochen überall rum.
Ja, Ja, den Namen hat er zum ersten Mal offensiv auf der Jahreshauptversammlung in den Mund genommen. Und da war dann immer die Frage offen, welche Position soll Oliver Kahn denn einnehmen? Da hieß es dann, wir halten uns, wenn Oliver Kahn warm. Für welche Position ist noch offen? Allerdings hatte ich Uli Hoeneß nach der Jahreshauptversammlung gefragt, in welchem Zusammenhang stehen denn die Personalien Salihamidzic und Kahn? Brazzo könnte ja indirekt um seinen Job fürchten. Und da hat Uli Hoeneß gesagt, nein, also das ist vollkommen unabhängig voneinander.
Ja,
ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die vier starken Männer, also Kahn, Brazzo, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, bald zu viert auftreten. Also vier sind da meiner Meinung nach einer zu viel.
Stefan, vielen Dank. Liebe Grüße. Lass uns kurz noch mal hören, was Uli Hoeneß gesagt hat zu Oliver Kahn. Dann haben wir das noch mal als Vorlage.
Oliver Kahn kommt dann in Frage, wenn Karl-Heinz aufhören sollte. Und bis dahin werden wir uns in Ruhe gedulden und ihn warm halten.
So, Carlo, jetzt.
Ja, die wollen das, so war der bisherige Plan, bis Ende 2021. Rummenigge nochmal, die Frage ist, wie lange wird Rummenigge verlängern? Er hat ja bisher immer 2 oder 3 Jahre verlängert. Ja. Wenn er 2 Jahre verlängert, ist wahrscheinlich das Mindestmaß, dann hättest du 2021. Und eine Übergangsphase, das wäre für Sie ein gangbarer Weg, ist mit Kahn dann halt als Sportvorstand vorübergehend, um sich dann vielleicht in das Ganze ein bisschen einzuarbeiten, was natürlich bestimmt eine ganz heikle Geschichte ist. Wie lange kannst du einen Oliver Kahn da so warm halten? Und die nächste und wenn es scheppert oder wenn es wieder nicht läuft, dann wird immer der Name Kahn da sein. Und Oliver Kahn ist natürlich auch ein Typ, der genau weiß, was er will. Und der Job oder die Position, die der kriegen soll, die ist einzig und allein auf Dauer der Vorstandsvorsitzende, also der neue Karl-Heinz Rummenigge und nichts anderes.
Das genau soll er machen. Und es ist natürlich, du hast es gerade angesprochen, Carlo, gefährlich, sich den warm halten zu wollen. Ich weiß nicht, ob Oliver
Kahn... Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Ja, ich weiß nicht, ob dann Uli Hoeneß jede Woche da anruft oder alle 4 Wochen und sagt, ist noch alles in Ordnung. Also Uli Hoeneß hat auch im vergangenen Jahr bei Jupp Heynckes hat er auch gedacht, das kriegt er schon irgendwie hin. Ja?
Und das denkt
er in dem Fall nicht. Da hat er sich auch so komplett auf Heynckes festgelegt und hat gesagt, ich kriege das schon irgendwie hin, dass ich den Jupp überrede, weiterzumachen. So, dann war es halt nach vielen Monaten vorbei. Jetzt setzen sie auch wieder voll auf die Karte Kahn. Ich wüsste auch keinen anderen, der es machen könnte. Aber es ist natürlich gefährlich, weil du eben noch 2 Jahre Vorlauf hast, mindestens.
Moment, warum gibt es keinen anderen?
Ja, ich sehe
also nichts gegen anderen. Olli, ist ganz klar.
Nein, ich sehe keinen anderen. Und auch wenn du gesehen hast, wie der bei als Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung den Namen Olli Kahn genannt hat, wie Applaus aufkam, daran erkennt man, der hat wirklich alle Voraussetzungen dafür, um halt Vorstandsvorsitzender bei Bayern München zu werden. Und ich sehe keinen anderen Kandidaten. Also vielleicht kennst du einen.
Gehst du dann davon aus, dass Philipp Lahm DFB-Präsident wird?
Ich gehe davon aus, dass der jetzt bis zur EM 2024 auf jeden Fall beim DFB.
Aber Philipp nimmt jetzt schon so eine Rentenposition ein?
Ich weiß es nicht, war ja die Frage.
Ja, muss das eine Rentenposition sein? Also
was machst du denn da?
Ja, frag mich nicht, ich weiß es nicht.
Du bist ja der Grüßonkel, bist du da.
Du fährst durch, ist doch ein schöner Job. Du fährst durch Europa, das ist doch das, was Philipp Lahm jetzt erstmal eingeschlagen hat. Diesen Weg hat er jetzt eingeschlagen. So, er ist nicht Sportvorstand oder konnte nicht Sportvorstand beim FC Bayern werden, weil man ihm den Job nicht angeboten hat. Und daraufhin hat er gesagt, ich mache es nicht.
Momentan spielt er auch in den Planungen überhaupt keine Rolle. Also schon überhaupt keine. Also da würde ich eher sagen, ich werde DFB-Präsident und dann noch DFB-Ehrenvorsitzender, bevor er das jetzt, in dem Moment, hat er momentan bei denen überhaupt keinen Stand.
Aber gibt es wirklich nur Oliver Kahn, Carlo?
Ja, was heißt, wir können ja gerne mal durchgehen. Der Eberl Max ist für denen mit Sicherheit auch im Hinterkopf. Aber die wollen natürlich, dass dieses sogenannte Bayern gehen und aus dem Sport soll er kommen. Der soll ja auch mal irgendeinem Star sagen, hör mal, was du heute gekickt hast, das kannst du vergessen. Und deswegen kommt einer ohne Fußball Background in ihrer Wahrnehmung nicht in Frage. Ob man das muss oder nicht, das Also bisher hat sich ja bewährt. Sie haben ja ein paar Meisterschaften gewonnen mit diesem Modell. Und so gesehen ist das momentan sehr schwierig. Aber momentan ist, wie der Jochen richtig sagt, schon Kahn. Aber Kahn hat sich ja bisher noch nicht geäußert. Oliver Kahn, der hat eine Firma. Und wer mal bei dem im Büro war, der geht in dieser Firma auf. Das sind junge Leute, da brennt es. Der hat Spaß dabei. Und da sind natürlich auch Existenzen da. Sowas muss man ja alles regeln. Der kann ja zu den Leuten sagen, ihr habt jetzt 10 Jahre für mich gearbeitet. Und jetzt tschüss, der FC Bayern kommt. Jetzt macht mal, was ihr wollt. Das geht doch nicht. Und das finde ich auch verantwortungsvoll. Und Kahn hat ja auch Ideen, der hat ja auch sein Hochschulstudium abgeschlossen und der hat da auch was gelernt und der hat mit Sicherheit Ideen, die den FC Bayern auch in eine andere Richtung führen werden. Und das muss doch alles geregelt werden.
Also deshalb mit Warmhalten ist da nicht viel, sondern du musst jetzt in den nächsten Wochen
bei Laune halten.
Nicht bei Laune halten, sondern konkret mit ihm das besprechen.
Ja, aber das hängt doch noch alles davon ab, was Kalle Rummenigge jetzt sagt, ob er das überhaupt verlängert, ja, oder?
Aber davon
Herr Rummenigge verlängert,
dass er verlängern wird.
Geht also, alle davon aus.
Also es gibt viel zu tun beim FC Bayern. Sie schauen gleich nochmal aufs Abendspiel. Da gab es ja ein paar Entscheidungen. Heieiei, kuriose Handspiele vor allen Dingen. Ja. Welche Hand war zuerst? War es überhaupt eine Hand? War es ein Arm? Und was wurde da eigentlich alles entschieden? Das gleich bei uns. Noch mal eine kurze Pause. Hi, im Moment. Jetzt gehen wir zurück. Reife Mittelfeld am Flughafen. Check 24. Kommt was. Marcel macht das Fazit der Bayern. Was muss jetzt als erstes passieren?
Ja. So, und dann wird alles so gemacht.
Nein, müssen wir uns noch was angucken.
Sie werden sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass es schwer wird, in dieser Saison Meister zu werden. Und wir haben ja immer gesagt, im Februar beginnt erst die Bayern-Saison, wenn es dann so in der Champions League gegen die richtigen Gegner geht. Also, das wird eine Saison, die wird nicht einfacher werden. Wollen Sie mit Niko Kovac weitermachen? Ist das der Trainer, dem Sie zutrauen, diesen Umbruch mitzugestalten? Und dann auf dem Transfermarkt, also irgendwelche Jugendspieler und dann besser machen, das ist nicht Bayern. Bayern ist kein Ausbildungsverein. Da sind die Ansprüche andere. Antoine Griezmann, war das bei euch, dass er sich geäußert hat, die Bundesliga sei so eine hochinteressante Liga? Da dachte ich, na gut.
Aber ich habe das Interview geführt, Entschuldigung. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass der unbedingt von Spanien weg will.
Nein.
Also da ist die Bundesliga für den überhaupt kein Thema.
So.
Der bleibt lieber bei Atletico.
Das ist nämlich die nächste Strukturfrage, die sich für die Bayern stellt. Es stehen ja nicht alle, also bei aller Strahlkraft der Bayern, da und kommen nicht in Schlaf, weil sie nicht in die Bundesliga dürfen. Das ist unser Problem hier insgesamt, wie der Fußball gespielt wird. Also die Bayern sind an der Zeitenwende und Oliver Kahn, also wir halten uns Oliver Kahn 2 Jahre warm, das kann ich mir so nicht vorstellen.
Ich glaube, Horst wollte noch mal beipflichten oder widersprechen.
Na, absolut. Wie Marcel das gesagt hat, im Februar ist es traditionell so, da geht es um die Champions League, wie es weitergeht. Aber es geht ja auch in der Bundesliga, wie Carlo es am Anfang gesagt hat. Wir reden über Dortmund und Bayern und das ist natürlich auch der absolute Fokus. Aber Gladbach, die spielen das mal richtig gut und die haben keinen Wettbewerb.
Und Samstag ist Derby, ne? Auf Schalke? Und die Schalker gestern, die haben einiges erlebt. Da muss man sagen, Martin, du hast gesagt, dieses Doppelhandspiel, sage ich mal. Hier kommt die Szene.
Ja, das Spiel geht 1-1 aus. Also so eine kuriose Situation gab es noch überhaupt nicht. Also das hier ist erstmal unbeabsichtigt und das ist für mich auch unbeabsichtigt. Und warum das dann ein klarer Elfmeter ist, ist mir deshalb ein Rätsel, weil vorher ein Elfmeter, der eigentlich viel klarer einer war, gegeben wurde und dann wieder zurückgenommen wurde. Also das ist keins, das ist klar. Und das jetzt auch Oczipka ist überhaupt keins. Ich meine, der hält den Arm am Körper. Das ist aus einem Meter Entfernung.
Hör mir auf damit, ehrlich. Ja, also was wir schon Elfmeter diese Saison bekommen haben, wegen solchen Situationen, dann musste ich erklären, dass es kein Elfmeter gewesen ist.
Das ist keine Absicht und es ist kein Elfmeter. Das ist eine Fehlentscheidung.
Ja, super. Und ich? Wir haben... genau das. Ja. Also ehrlich, das, was einen aufregt, dafür können die Schiedsrichter nicht. Aber was einen aufregt dabei ist, dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich kann dir eine Szene zeigen aus unserem Spiel, wo er aus einem Meter genau dieselbe Situation angeschossen wird, nach dem Eckball halt, 11 Meter, ja, gegen uns. Und da gab's, das war nicht die einzige Szene.
Aber lass uns doch, wir haben doch noch in dem Spiel auch noch eine
andere Szene. Ich mag da gar nichts zu sagen, weil mich das Thema aufregt.
Doch, das ist wunderbar, wenn du mich aufregst. Lass uns die andere Szene noch mal anschauen. In der ersten Halbzeit, da gab es auch ein Handspiel. Dann gab es den Videobeweis und dann wurde der Elfmeter zurückgenommen. Hier in dieser Szene, ich glaube, das meinst du ja auch, wurde nicht nachgeschaut, nicht korrigiert. Das ist hier Zuber, Caligiuri. So, dauert ein bisschen, dann wird gepfiffen.
So, das ist ein Elfmeter.
Warum?
Weil der den Arm in die Luft hat, ganz nach oben. Das ist, Horst, das ist für mich ein 100%.
Der fliegt doch da rein, der grätscht doch. Guck mal.
Guck mal bitte, wo der Arm ist. Und der verhindert eine 100%ige Torschance, weil in der Mitte der Burgstaller steht. Und sonst macht er das Ding rein. Das ist für mich ein klarer Elfer.
So wie ich merke, dass du noch nie mit Tempo irgendwo hingegrätscht bist.
Also oder irrst du dich aber. Ja.
Das war ja früher die Stärke von Horst.
Es geht doch darum, dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Einmal wird der Videoassistent benutzt. In der Szene davor wurde er nicht benutzt. Das ist das, was einen aufregt. Ja. Ja. Und die Schiedsrichter können ein Stück weit auch nichts dafür. Aber das ist das,
aber was er verhindert eine 100%ige Torschance. Hat er den Arm nicht oben, kommt der Ball zum Burgstaller, steht es 1-0.
Aber wie soll er grätschen, ohne dass der Arm irgendwie ist?
Das ist eine ganz normale Körperhaltung, die dann zustande kommt. Ja?
Wir klären das nächste Woche, wann man grätschen soll und wann nicht. Ich grätsche jetzt mal rein und wir müssen das Dubafon auflösen.
Ganz genau, wir sind nämlich am Ende der Sendung und da gibt es natürlich auch noch was fürs Phrasenschwein. Die Grenzlandfohlen aus Floß haben gespendet. Dankeschön, Check24 verdoppelt wie immer. Dann für Sie der Hinweis, liebe Zuschauer, wir haben am 1. Advent noch ein wunderbares Programm für Sie, unter anderem Frauen-Bundesliga, live Eishockey, DEL, live und am Abend die Highlights der 2. Bundesliga. Und jetzt, wie angekündigt, wollen wir natürlich die Frage der Woche noch auflösen. Ist der BVB auf dem Weg zur Meisterschaft zu stoppen? In unserem Live-Voting haben 81% gesagt ja. Und jetzt wollen wir Sie hören, liebe Zuschauer, am Dopafon.
Also den BVB jetzt schon zum Meister zu krönen, ist viel zu früh. Also man sollte die Saison wirklich abwarten. Ich denke auch, dass die Dortmunder diesen Lauf nicht durchstehen werden.
Nein, für mich sind sie nicht mehr zu stoppen. 9 Punkte vor Bayern, alles andere wäre eine totale Überraschung.
Borussia Dortmund ist noch zu stoppen. Wir haben noch 21 Spieltage, da kann noch so viel passieren.
Nun sollte der BVB die Tagesform beibehalten, wird er wahrscheinlich nicht zu stoppen sein. Ansonsten, wenn er schwächelt, andere Vereine sind sofort da, wie Frankfurt, Gladbach.
Auf dem Weg zur Meisterschaft wird Borussia Dortmund auf jeden Fall noch abgefangen vom FC Bayern München. Denn der FC Bayern München kommt so langsam in die Schwünge und wird auf jeden Fall im Frühjahr deutscher Meister.
Natürlich kann der BVB gestoppt werden, aber nicht von Bayern, sondern höchstens von Gladbach oder Frankfurt.
Wir halten fest, es bleibt spannend. Wir wünschen unserem Gast Horst Held erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du dich gestellt hast in der Situation. Ich weiß, wie schwierig das ist und wir wünschen dir viel Glück. Ne?
Vielen Dank.
Mit Hannover. Ja. Also, alles Gute.
Danke.
Und die 3 Siege vielleicht noch bis dahin. Zum Wohl.